Clubtour Tag 2. Wir sind im eigentlich wunderschönen Schruns, heute sehr regnerisch. Wir hoffen noch auf eine richtig schöne Einheit bei Sonnenschein heute Nachmittag. Kleiner Spoiler, werden da auch nochmal was nachliefern und haben ein Novum im Gepäck. Mehr dazu gleich. Viel Spaß mit dem Podcast.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. 18 Teams, 18 Episoden, 18 Mal alles, was du zum Managen wissen musst. Powered by Monster Energy.
Servus Anton und fast viel wichtiger, servus Mirko.
Ja, servus Bench.
Servus Bench. Ungewohnste Konstellation hier.
Ihr merkt schon, es geht schon direkt wild los hier. Wir sind nämlich heute mal zu dritt, denn der liebe Mirko ist passionierter Freiburger und dementsprechend auch gerne mal im Trainingslager tatsächlich vor Ort. Wir haben eben schon erzählt bekommen, Freiburg mittlerweile seit 19 Jahren, hast du gesagt, ne?
Das ist korrekt. Also Robin Dutt hat mal die Tradition begonnen und seitdem ist der SC tatsächlich jedes Jahr hier
zum Freiburg seit 19 Jahren in Schruns, ein paar davon war auch Mirko schon am Start. Wir dieses Jahr das erste Mal, letztes Jahr haben wir Freiburg vor Ort am Trainingsgelände daheim besucht und da haben wir gesagt, ey, wenn wir die Expertise direkt hier reinkriegen und zu zweit vor Ort sind, dann sehen wir doch mal zu, dass Anton und ich hier heute eher den Moderator geben, gerne natürlich mal in die ein oder andere Diskussion einsteigen, aber uns das Gros des Inhalts hier von Mirko als absoluten Experten abholen. Da auch schon mal noch vorweggeschickt mit Mirko. Ich glaube, wir könnten keinen besseren haben. Und ich möchte jetzt nicht direkt in Jubelschrei und Lobeshymnen ausschweifen. Aber was so die Discord-Coverage bei uns angeht, die Club-Kanäle, die Vereinskanäle, da ist Mirko schon immer ganz vorne mit dabei. Also ich habe mir vorgestern mal so seine Vorstellung der einzelnen Neuzugänge da durchgelesen, mal so ein bisschen die Testspielberichte. Also
für, das waren Bücher.
Ja, ich wollte gerade sagen, für Suzuki und Irie, für die beiden Berichte zu den Neuzugängen, da habe ich sicherlich meine 20 Minuten vor Discord gesessen und in Ruhe studiert. Also da bekommt ihr wirklich, was ihr braucht für die Saisonvorbereitung. Und heute gehen wir eben nochmal in die Diskussion. Geil, dass du dabei bist, Mirko.
Ja, danke erstmal für die lobenden Worte. Aber schlussendlich geht es im Endeffekt darum, dass man einfach den Content für die Manager bietet. Und das Allerwichtigste ist aber im Endeffekt, dass es nicht nur Freiburg gibt, sondern dass es auch die anderen Vereine logischerweise gibt. Es gibt viele richtig, richtig gute Experten. Viele werden ja auch hier nochmal an derselben Stelle sitzen wie ich, die bei ihren Vereinen dann ihren Input geben können, alles über Spieler, Marktwerte und so weiter auch plaudern können. Und schlussendlich ist es halt einfach auch eine geile Sache, dass wir Community in Kombination mit dem Podcast so gut einbinden können. Und aber natürlich hoffe ich natürlich, die Fragen, die ihr mir zuschießen werdet, bestmöglich beantworten.
Ja, safe. Ey. Also wenn man das Szenario gerade sieht, man muss ja auch sagen, wir hatten letztes Jahr oder letzten Jahre noch den Max immer dabei, der Zeugwart von Freiburg ist, der natürlich Insights liefern kann und top informiert ist, da sich auch mal ein bisschen bedeckt hält. Aber wenn man jetzt das Szenario hier sieht, du hockst hier vor uns mit drei DIN A4 Seiten, mit Tablet, mit Kickbase-App offen so. Also ich glaube, da bleibt keine Frage unbeantwortet heute.
Ich denke auch. Wir sind da, glaube ich, sehr gut vorbereitet in Form von Nico für den Podcast, für den Podcast heute. Und deswegen würde ich auch sagen, halten wir uns gar nicht zu lange hier an der Stelle auf, sondern gehen direkt mal rein und würden starten. Kurz einmal damit, Mirko, wie hast du zu Kickbase gefunden? Offensichtlich ist es ja schon eine Weile her, so lange wie du schon auf dem Discord rumturnst bei uns. Wie ging es los und wie läuft es aktuell? Wie sieht die Planung für kommende Saison aus?
Boah, wie ging's los? Das ist schon so lange her tatsächlich. Also immer mal wieder scroll ich durch die Fotos durch und sehe da so ganz, ganz alte Screenshots aus der ersten Kickbase-Version. Hat damals eigentlich so klassisch mit dem Fußballverein angefangen. Da hat man sich irgendwie zusammengetroppelt. Können wir mal Kickbase zocken? Ja, machen wir. Und dann wurden daraus so zwei, drei coole Saisons im Endeffekt. Aber es ist schon mindestens 6, 7 Jahre her tatsächlich. Und seitdem ich aber nicht mehr aktiv im Verein spiele, seit Corona, bin ich auch wieder eigentlich jedes Spiel im Stadion. Und seitdem habe ich auch über euren Discord-Server tatsächlich auch wieder mehr Zugang zu Kickbase gefunden. Bin in mehreren kompetitiven Wettbewerben unterwegs, unterschiedlicher Regeln und so weiter. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, Kickbase ist eine intensive Zeit, gerade jetzt im Sommer, aber es macht halt Bock. Also ich glaube, ihr könnt da definitiv zustimmen, was das angeht.
Yes, auf jeden Fall. Und hört sich auf jeden Fall danach an, dass du auch in deinem Sinne die Saison gut vorbereitest. Also da können wir uns sicher sein, heute auf jeden Fall einiges zu bekommen hier.
Safe. Weil du gerade gesagt hast, du bist wieder regelmäßig im Stadion, uns gestern im Frankfurt-Podcast mit Julia und Christian auch schon angeklungen ist, so Freiburg auch ein Verein, letzten Jahre, ihr habt eine geile Zeit, ihr habt erfolgreiche Spiele, ihr kommt nach Europa. Was war denn so zum Einstieg, was war das geilste Spiel, das du vom SC live gesehen hast? Weil ich glaube, so jeder Fan, egal von welchem Verein, hat so das eine Spiel, wo er sagt, boah, ey, das war krass.
Also früher, wo ich noch ganz klein war, da habe ich zu mir immer gesagt, hey, also wenn ich mal irgendwann einen Freiburg-Sieg gegen Bayern im Stadion miterleben darf, das wäre so das geilste der Gefühle. David gegen Goliath mäßig, das hat es dann gegeben. Aber klar, die letzten Jahre, wie du es schon sagst,
da... Der DFB-Pokal gleich schon her, gell?
Ja, da wollte ich jetzt drauf hinaus, oh, im Endeffekt, weil, Mensch, du hast ja die Erfahrung genauso gemacht. Also ich werde das Erlebnis an sich nie vergessen. Das ist so ein utopisches Ereignis für einen Verein, Bielefeld oder Freiburg auch. Du denkst, das wird niemals passieren, dann ist es tatsächlich so mit dem ganzen Drumherum in Berlin und so weiter. Klar, über das Spiel braucht man jetzt nicht so viel reden. Bei Freiburg war es dann am Ende ein Lattenkracher von Demirovic, der dann im Endeffekt das Spiel beseitigt hat im Elfmeterschießen. Aber der Tag werde ich an sich nie vergessen. Geil. Unabhängig jetzt davon, Juventus Turin hat es gegeben, West Ham United, RC Lens, also gab schon echt geile Spiele die letzten Jahre, aber DFB-Pokal wird schwer zu knacken sein.
Ja, da warte ich noch drauf.
Ja, da, ich würde dir wünschen, ich würde 60 auch wünschen, dass es mal eine ähnliche Reise gibt, also das auf jeden Fall, gerade als Mirko davon erzählt hat, habe ich kurz wieder ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Ja, ist ja noch sehr frisch, aber ja, umso mehr Bock auf die nächste Saison und deswegen... passt das schon alles, wie es gelaufen ist, war eine unfassbare Erfahrung, aber da sind wir auf jeden Fall Gleichgesinnte in der oder aus der Perspektive. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Testspielen und so zu den bisherigen Eindrücken aus der Vorbereitung. Wir werden später, ich habe es einleitend schon einmal gesagt, werden uns später hier noch eine Nachmittagseinheit anschauen, weil bislang nur eine Kräftigungseinheit auf dem Programm stand. Atubolo war ein bisschen draußen, hat ein bisschen geplanscht bei dem Wetter hier und ja, sich ordentlich verausgabt, bevor das jetzt hier zu verniedlichend klingt. Aber wir werden natürlich versuchen, uns später nochmal gut Eindrücke zu holen und werden dann auch nochmal den Podcast hinten raus damit anfüttern. Das aber dann zu gegebener Zeit, deswegen jetzt erstmal im Fokus. Mirko, was hast du schon an Eindrücken die letzten Wochen gesammelt, bevor wir dann gleich, oder die letzten Tage wahrscheinlich eher, bevor wir dann gleich zu den Testspielen rübergehen?
Ja, also der SC ist an sich jetzt seit Anfang Juli wieder zurück in der Vorbereitung. Natürlich auch in abgespeckter Kaderform. Wir hatten ja auch den einen oder anderen bei der U21-EM am Start. Dazu Neuzugänge, klar, die waren jetzt natürlich zum Glück früh eingetütet worden. Deswegen sind die schon seit Anfang an nahezu alle dabei. Aber schlussendlich, wie du es auch schon so ein bisschen hast anteasern lassen, die Testspiele, da hast du jetzt noch nicht so diese allergrößte Aussagekraft. Und natürlich liegt der Fokus im Training erstmal, dass du da so ein Stück weit den Fokus wieder auf die Basic legst, dass du da einfach die Grundlagen schaffen kannst, weil Europa League steht wieder an, da wird es viel Reisen geben, wo du auch weniger trainieren kannst und deshalb ist es umso wichtiger, dass du halt auch hier im Trainingslager vor Ort wieder die Strukturen hast, wo du jeden kennst, wo du weißt, wohin du gehen musst und was genau du tun kannst, um halt wirklich mit der ganzen Struktur, mit dem ganzen Kern, Trainerteam, Mannschaftsgefüge und so weiter, dass du da wieder einen guten Draht einfach schaffen kannst und eine beste Bedingungen schaffen kannst für die neue Saison. Aber schlussendlich, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, logischerweise kannst du noch nicht so hundertprozentig viele Eindrücke mitnehmen. Der Kader ist fit, das ist das einzig Positive, also bis auf ein, zwei Ausnahmen sind wirklich die Spieler komplett voll involviert und deswegen kann man eigentlich positiv davon sprechen, dass man jetzt in die nächsten Testspiele nochmal gehen wird, um dann schlussendlich Mitte August dann, wo es dann wieder zur Sache geht, voll einsteigen zu können.
Yes, ist auf jeden Fall noch relativ früh. Trotzdem nehmen wir dann einmal noch ganz kurz die beiden Testspiele bislang mit. 11.7. vor 10 Tagen, 2-1-Sieg gegen Sandhausen, war dann eher so der erste Aufgalopp. So kann man es, glaube ich, betiteln, auch wenn wenn auch der Gegner jetzt kein Kreis-Bezirks-Landesligist war, sondern da natürlich schon ein ordentlicher Brocken vor der Brust direkt kam. Aber mit dem 2-1 gegen Sandhausen und auch dann dem 3-0 gegen Alltag vor 3 Tagen, es waren ein paar Eindrücke dabei, hatte ich auch schon auf dem Discord gelesen, dass du dich da ein bisschen ausgetobt hattest wieder. War da was dabei, wo du jetzt sagst, okay, das sollte schon mal euch allen da draußen ein Fingerzeig sein, den ein oder anderen Spieler, der vielleicht unterm Radar fliegt, auf dem Schirm zu haben oder dass der ein oder andere vielleicht noch nicht so weit ist, den man so erwartet hätte? Oder war es wirklich jetzt bislang einfach erstmal alle Jungs auf den Platz kriegen, ein bisschen anschwitzen, jetzt ganz platt gesagt und mehr noch nicht an Eindrücken?
Ja, schwierig. Also unterm Strich hat man natürlich bei den ersten Testspielen auch noch Trainingseinheiten im Normalfall im Vorfeld, sodass du dann weißt, hey, es wird zur Halbzeit oder nach 60 Minuten dann die Blockwechsel geben, dass jeder so ein bisschen seine Spielzeit bekommt. Und unterm Strich Vorbereitungsspiele, du siehst halt nur so ein Stück weit in Nuancen, was da vielleicht im Vorfeld besprochen worden sein könnte, was man sich vorstellt mit bestimmten Spielern in Kombination auf dem Platz. Deswegen so ganz stark kann man da jetzt natürlich noch nicht sagen, yo, aus den zwei Testspielen wirst du jetzt auf jeden Fall das und das sehen. Deswegen muss man da noch mal so ein bisschen gucken. Nächste Woche spielt man gegen Dresden. Könnte schon ein bisschen interessanter werden. Die sind auch relativ weit in der Vorbereitung und dann spätestens gegen Osasuna Anfang August im Saisoneröffnungsspiel, wo man dann vielleicht schon mutmaßlich die Startelf sehen kann, wo man dann auch wirklich ein Stück weit rauslesen kann, in welche Richtung das vielleicht ein Stück weit geht, taktisch bedingt. Ja.
Ansonsten gab es vielleicht so zwei, drei Spieler, die schon herausgestochen haben in den Tests. Ich hatte gelesen, dass du gesagt hattest, Günther hatte zum Beispiel einen sehr starken Auftritt, was ja auf jeden Fall eine Position ist, wo mit Makengo Günther eins der Kopf-an-Kopf-Duelle ansteht. Gehst du das so mit? Habe ich das richtig rausgepflückt aus den Threads oder wie sieht's da aus?
Ja, absolut. Also das ist so die ganz, ganz schwer zu prognostizierbare Position aktuell. Ja. Makengo hat ja zum vergangenen Schlussspurt sehr viele Spiele von Anfang an gemacht. Günther wurde so ein bisschen, wird jetzt wahrscheinlich selber nicht sagen, dass ihm der Rang abgelaufen wurde, aber auf jeden Fall wurde sein Zepter so ein bisschen angekratzt. Mhm. Und dass Julian Schuster kein Pardon oder keine Rücksicht auf Namen, auf Alter, auf Erfahrung nimmt, das hat man auch schon gesehen, dass der Spieler auch mit sehr wenig Erfahrung einmal einfach reinwirft, um jetzt mal Johann Mansambi zum Beispiel zu nennen, der da auch sein Vertrauen von ihm ausgeschenkt bekommen hat. Aber schlussendlich, um auf deine Frage nur zu kommen, Günther und Makengo haben beide guten, fitten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, das ist so eine dieser Kenntnisse, die man so ein bisschen aus diesen Testspielen rauslesen kann. Wer wirkt spritzig, wer wirkt fit? Wer hat so in seinen Abläufen einfach so ein sauberes Skillset, um der Mannschaft so ein bisschen weiterhelfen zu können? Und bei Makengo sieht man so ein bisschen auch diese Ruhe am Ball, die er auch gerade in den ersten Spielen der Bundesliga noch nicht so hundertprozentig hatte. Deswegen, wie du schon gesagt hast, es wird ein enges Duell werden.
Ohne zu viel auf so einen frühen Take zu geben, aber was sagt ihr beiden? Wer macht mehr Minuten links hinten, Makengo oder Günther? Nächste Saison.
Puh, das ist die Frage, die ich eigentlich nicht haben wollte. Aber Bauchgefühl Günther, aber ich würde keine zwei Hände ins Feuer legen, wenn Jordi Makengo mal wirklich gerade so mit den vielen Wochen und beide jetzt auch auf so einem Niveau sind, wo Schuster sagen kann, hey, ich kann den einen auch mal wirklich 90 Minuten reinwerfen an einem Sonntagabend, wenn du auswärts bei Verein X spielst. Deswegen würde ich es nicht ausgeschlossen halten, dass da auch ein bisschen mehr Spielzeit so ein bisschen.
Also es kann schon Richtung 50-50, 60-40 gehen. Bench, würdest du dann, wenn du jemanden von den beiden zugelost bekommst, wenn du mit Zulosung spielst, würdest du jemanden behalten, wenn du ihn hast? Oder sagst du erstmal weg, Kohle mitnehmen und gucken, vielleicht einen Treu einzupacken auf der anderen Seite?
Ich würd beide abgeben. Ich hätte einen Treu lieber als beide von denen. Gerade auch bei einem Günther hat es die letzten Jahre ja schon, oder er hat die letzten Jahre Kickbase-Punkte technisch schon abgebaut, hatte eine Zeit lang noch einige Standards genommen, er hat eine Zeit lang noch ordentlichen Scorer-Output gehabt, was mit der Zeit jetzt schon ein bisschen weniger wurde. Und einfach das Risiko, ich meine, wenn wir jetzt über 60-40 oder so sprechen, die sind beide eng beieinander. Ich habe schon auch noch das Gefühl, dass Günther mehr machen wird an Minuten, weil ich das Gefühl habe, Günther ist jetzt nicht vom Level her so weit abgesackt, dass du in ihm keinen Startelf-Spieler mehr siehst. Und auf der anderen Seite ist Makengo auch nicht, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, aber auch nicht das Supertalent, wo du sagst, den musst du jetzt unbedingt direkt in die erste Elf reinbekommen. So, ich glaube schon, dass das jetzt ein Jahr sein kann, wo sie sich mehr oder weniger 50-50 die Zeiten teilen. Makengo, diese angesprochene Ruhe am Ball, die Routine so ein bisschen bekommt, aber auch noch nicht da komplett die Verantwortung übernehmen muss und dann Günther noch ein Jahr bekommt, was dann vielleicht auch ein Fingerzeig in die Richtung sein wird, dass jetzt langsam halt der Karriereherbst dann doch mal kommt und das Jahr erwarte ich da, dementsprechend finde ich beide nicht interessant und würde von beiden nach Möglichkeit absehen tatsächlich.
Und vielleicht für dich, Mirko, nochmal zum Nachlegen, weil auch ich ein bisschen was von den Testspielen gesehen habe, aber deine Blogbeiträge noch nicht zur Gänze durchbekommen habe. Scherhan, beide Spiele gescored, beide Spiele torvorbereitet, war mir besser als erwartet jetzt im ersten Moment dann auf dem Schirm. Für dich auch?
Tatsächlich, ja. Also Frühform stimmt bei ihm. Bei ihm kommt es vielleicht auch ein bisschen zu gut, dass er bei der U21 eben nicht gewesen ist. Der wurde ja aus dem vorläufigen Kader rausgenommen. Und er macht einen guten Eindruck. Also gerade auch gegen Alltag, so rein seiner Spritzigkeit, auch so seine Aktion, ist das so ein bisschen so ein Straßenkicker. Und das Element hat im Kader schon, finde ich, ein bisschen gefehlt. Man merkt ihm auch so ein Stück weit an, dass er halt ein bisschen unbekümmert auch spielt, vielleicht auch ohne diesen Druck in einzelnen Situationen. Und das hat jetzt in den ersten zwei Spielen auf jeden Fall nicht so verkehrt ausgesehen. Vor allem, wenn er sein Tempo so ein Stück weit auch auf die Straße bekommt. Deswegen spannender Spielertyp, spannendes Profil allgemein noch, was die Transfers angeht. Man hat ja viele Profile eingepackt und Scherhand mit seinem Tempo-Element 1 gegen 1 Stärke, das ist auf jeden Fall etwas, was dem Kader weiterhelfen wird.
Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir die Testspiele erstmal soweit durch. Du hast eben schon kurz nochmal den Ausblick gegeben, Dresden und Osasuna stehen noch an. Vielleicht wird da hier und da noch ein bisschen was eingestreut an kurzfristigen Tests, wir werden sehen, aber so erstmal der Plan, bevor es dann im Pokal in Lotte zur Sache geht am 16.8. Wir kommen zu unserem Transferkarussell. Ich würde sagen, ich gehe einmal die Liste durch und wir halten mal da, wo wir es für nötig halten, mal reinzuspringen. Abgänge sind, glaube ich, relativ schnell abgehandelt. Ich habe hier auf der Liste Kenneth Schmidt, der eh Ergänzungsspieler im Kader war. Robert Wagner, letztes Jahr auch schon verliehen gewesen, wenn ähnliche Rolle wie einen Schmidt. Gulde, Karriereende, das war auch am Ende nicht mehr viel, was der an Spielzeit bekommen hatte. Kilian Sildilja, der einzige Abgang, der für mich Richtung erste Elf auch irgendwie relevant ist. Rechts hinten wird jetzt nicht blank, dadurch, dass Kübler auch die letzten ein, zwei Jahre echt wieder richtig angezogen hat und eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat. Wahrscheinlich, ja, Kübler dadurch zu Beginn eine noch sicherere Nummer. Darüber hinaus irgendwas, was uns das sagt?
Du meinst es in Bezug auf die Rechtsverteidigerposition?
Richtig.
Ich glaube, allgemein so Transfers kann man sagen, Freiburg hat dieses Jahr wirklich agiert, proaktiv Spieler frühzeitig eingetütet, die man auch wirklich haben wollte. Und das ist auch so ein bisschen das Standing, was man eben die letzten Jahre gewachsen hat. Die letzten Jahre war es eher so, man muss schon ein bisschen gucken, wie entwickelt sich der Markt, welche Spieler sind vielleicht eher zu haben im August. Und dieses Jahr hat man ja vor allem Suzuki, Irie und Scherhand, drei Spieler in der ersten Woche nach Ende der Saison, Ende Mai, bereits fix verkündet. Treu wurde noch relativ früh eingetütet, Anthony Jung ebenso. Also das ist wirklich allgemein transferstechnisch hat man da proaktiv agiert und gerade auch jetzt, was Rechtsbeteiliger angeht. Bei Sedilia war klar, er wird wahrscheinlich nicht so viel Spielzeit sehen. Deswegen konnte man auch wirklich in diese Position gehen und sagen, wir holen uns da einen neuen Rechtsverteidiger, haben einen Kübler, der auf jeden Fall verlängert hat. Max Rosenfelder, der ja auch auf Rechtsverteidiger sich jetzt positiv gezeigt hat. Und unabhängig davon, dass Rosenfelder jetzt aktuell noch keine Option ist, bist du da überaus gut aufgestellt.
Ja, ich wollte gerade schon so ein bisschen in die Richtung pieksen, gehe dann jetzt einmal nochmal im Detail darauf ein. Wir versuchen mal so ein bisschen Defensive nach Offensive dann die Zugänge zu thematisieren. Rechtsverteidiger, Philipp Treu gekommen, Kübler trotzdem Nase vorne oder siehst du Treu von Anfang an da in der Pole Position?
Das ist so einer der wenigen Takes, die man so aus einem Testspiel mitnehmen kann tatsächlich. Also Philipp Treu hat in beiden Spielen auf Rechtsverteidiger gespielt und wenn man so ein bisschen seinen Spielstil kennt, das ist ja so ein unermüdlicher Arbeiter, der die Linie ackern kann und halt sich aber auch gerne ins Spiel einbindet, proaktiv im Spielaufbau. Und das ist auch ein Element, was Freiburg ein bisschen anders macht wie andere Vereine. Man hat jetzt keinen im Zentrum, der so dieser Taktgeber an sich ist, sondern man baut das Spiel gerne so über die Innenverteidiger und auch über die Außenverteidiger auf. Wobei jetzt ein Günther nicht so der Spieler dafür ist, aber ein Philipp Treu kann es sein. Und an sich ähneln sich ein Treu oder auch ein Kübler in ihrer Spielphilosophie sehr, nur dass Treu vielleicht am Ball noch mal ein bisschen besser ist. Deswegen, rein von dem, was man jetzt so gesehen hat, auch gegen Alltag zum Beispiel explizit, würde ich jetzt schon so ein Stück weit sagen, dass Treu auch mit dem Rücken, was er in der letzten Saison hatte bei Pauli, hat er eigentlich die ganze Saison gespielt, auch in jedem Spiel in der Startelf gewesen, auch wenn es die linke Seite war, wo er dort gespielt hat, bei Freiburg, er kommt ja gebürtig ja auch aus der Freiburger Fußballschule, ist er dorthin gewechselt, hat sich da auch als Rechtsverteidiger etabliert, deswegen, so wie ich das auch hinbekommen habe hier aus dem Trainingslager, ist er auch für rechts hinten eingeplant und deswegen gehe ich jetzt so vom Bauchgefühl, von dem, was ich gesehen habe, davon aus, dass er eher die Nase vorn haben wird gegenüber Kübler.
Alright. Nehmen wir so mit, kriegen wir gleich sicherlich auch nochmal den finalen Call von dir dann in unserer Startelf-Prognose, auch wenn die noch sehr, sehr früh sein wird, dann jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Wir machen weiter mit Anthony Jung. Was siehst du in ihm für die kommende Saison?
Das, was man sich bei ihm im Endeffekt vorstellt, 33, war ablösefrei, ist Innenverteidiger. Wenn man sich die Innenverteidiger-Hierarchie beim SC Freiburg anguckt, dann weiß man, dass es da zwei sehr klar gesetzte Spieler erstmal geben wird. Einen dritten Jungen, der hinten dran wirklich Druck ausübt. Und dann ist Anthony Jung der vierte im Bunde, der einfach die klare Rolle eben als Backup hat. Der aber auch gleichzeitig eben diese Erfahrung mitbringt. Er war bei Bremen, wenn er gespielt hat, hat auch sehr viel Spielzeit die letzten Jahre gehabt. Immer ein zuverlässiger Spieler und genau das rechnet man sich bei ihm auch aus in Freiburg. Also wenn mal Not am Mann ist, dann kannst du ihn reinwerfen und dann weißt du, was du von ihm bekommst. Deswegen No-Brainer im Endeffekt für einen ablösefreien Spieler.
Würdest du sagen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wenn Rosenfelder nach seiner Verletzungspause jetzt wieder bei 100% ist, dass ein Rosenfelder tendenziell für beide Innenverteidigerpositionen die Nummer 3 ist? Oder würdest du sagen, Jung als Linksfuß auf der Seite eingeplant als Backup und Rosenfelder rechts innen, beziehungsweise tendenziell vielleicht sogar noch rechts, wenn mal Not am Mann ist, hat er ja auch schon gespielt.
Ich würde schon Rosenfelder klar als Nummer 3 bezeichnen, tatsächlich.
Okay, auf beiden also, Halbpositionen
sozusagen. Genau, genau.
Gut, dann ist das, glaube ich, ein klarer Call Richtung Jung auf jeden Fall Finger weglassen. Wir kommen zu 4 Neuzugängen in der Offensive, wo es, ich glaube, für Außenstehende erstmal relativ wild aussieht. Denn Suzuki ist ein unbeschriebenes Blatt für viele. Denn Irie können viele nicht viel mit anfangen. Denn Matanovic schon eher. Dann haben wir noch einen Derry Sherhand, der auch, glaube ich, eher für die Zweitliga-Fans schon ein Name ist. Für den Rest eher weniger. Einer, der auch noch von der Laie zurückgekehrt ist, ist Noah Weishaupt. Um den vielleicht, ja, ich würde sagen, einmal schnell vorwegzunehmen. Von meinem Gefühl her stehen da die Zeichen wahrscheinlich schon eher auf Abschied, oder?
Zumindest kann man aktuell davon ausgehen. Also war er allgemein sehr schwierig mit ihm unter Julian Schuster. Deswegen wurde er auch verliehen zu St. Pauli, um halt einfach Spielzeit zu sammeln. Er hat es ja auch echt gut gemacht bei St. Pauli. Also hat sich ja sehr gut integriert. Ich meine, dass St. Pauli sich auch ein Stück weit Hoffnung gemacht hat, ihn wieder zurückzuholen, wonach es aktuell Stand jetzt noch nicht so aussieht. Aber der Markt ist natürlich gegeben für ihn. Also er ist ein spannender Spieler, der auf verschiedenen Positionen spielen kann. Nur wenn man sich jetzt auch den Kader anguckt, er ist halt schon in der Breite sehr gut aufgestellt. Und ein Noah Weishaupt wird es schwer haben. Deswegen muss man aktuell schon davon ausgehen, dass da noch die Zeichen auf Trennung stehen. Ob es Leih- oder Fix-Transfer wird, muss man abwarten. Aber sieht aktuell sehr stark danach aus.
Alright, dann nehmen wir das so mit und kommen jetzt zu den 4 wirklichen Neuen, die dann natürlich auch für potenzielle Spielzeit dieses Jahr oder dieser Saison geholt wurden. Fangen vielleicht mal an bei Yuito Suzuki direkt, offensiver Mittelfeldspieler, da kannst du sicherlich einen kleinen Steckbrief einmal zu machen jetzt gleich. Ich würde sagen, wir schauen uns die 4 weiteren Neuzugänge jetzt mal unter der Annahme an, dass Doan den Verein verlassen wird. Da ist man, glaube ich, in den letzten Zügen, gerade jetzt auch nach dem Ekitike-Transfer, ist da nochmal was frei geworden bei Frankfurt, auch an Budget. Das wird dann wohl zum Teil in Doan fließen, sind wir uns alle einig. Deswegen jetzt vielleicht mal deine Meinung zu Suzuki, deine Einordnung zu Suzuki unter der Annahme, dass Litz Doan dann eben den Verein verlässt.
Ja, also allgemein, ich habe Doan auch nirgendwo mehr irgendwo eine potenzielle Startelf gepackt. Also ich gehe wirklich fest davon aus, dass Doan gehen wird. Aber Suzuki wird nicht dieser 1:1 Ersatz für Doan werden. Den hat man auf anderer Seite verpflichtet, aber Suzuki ist eher für die Zehnerposition tatsächlich eingeplant. Also tendenziell hinter den Spitzen und ist ein super spannender Spieler. Also kommt von Brøndby IF aus der dänischen Liga, hat sich da auch mit guten Zahlen tatsächlich präsentieren können in der letzten Saison. Knapp 20 Scorer erzielt. Ist jetzt auch japanischer Nationalspieler, also hat jetzt auch da so den Sprung geschafft in diesem Sommer. Und es ist so ein Stück weit ein Spieler, der dem Kader noch gefehlt hat. Einfach einer, der hinter den Spitzen sehr proaktiv Räume erkennt, Räume lesen kann, sich auch sehr proaktiv ins Passspiel einbindet. Einfach so ein florierender Zehner, der sich nicht nur im Zentrum speziell auffällt, sondern auch gerne so ballorientiert wirklich sich dann anbieten kann, es dem Ballbesitzspielenden auf der jeweiligen Seite so einfach wie möglich machen kann, dann auch sich mit zu integrieren oder halt auch im eigenen Aufbauspiel sich mal tiefer fallen lassen zu können. Also er hat da wirklich, er liest das Spiel sehr gut. Ist ein spielintelligenter Spieler. Mhm. Und gerade bei Freiburg, was ja auch ein sehr komplexes System manchmal ist für Neuzugänge, auch dann noch eine gewisse Anlaufzeit benötigt wird für einzelne Spieler, kann ich mir bei ihm mit dem Grundset, was er mitbringt und was man auch so ein bisschen raussehen kann, sehr gut vorstellen, dass er etwas weniger Anlaufzeit vielleicht benötigt als manch anderer Spieler.
Ich habe eine Frage und die bezieht sich ziemlich auf die Positionierung von Suzuki, weil ich habe auch gesehen, dass er bei Brøndby wahrscheinlich 4/5 seiner Spiele auf der 10 gemacht hat, aber auch auf rechts außen zum Zug gekommen ist und durch die Planstelle Doan, die frei werden wird, sehr wahrscheinlicherweise, sehe ich ihn tatsächlich mehr auf rechts. Ich weiß, du bist der Freiburg-Experte und du hast viel, viel mehr von den Testspielen gesehen in der Gänze als ich, aber mein Gedanke war, du hast in Freiburg immer irgendwie einen Stürmer gehabt, einen Adamu, einen Gregoritsch, einen Höhler und dann gefühlt eine hängende Spitze, ein Dingchi, ein Röhl, ein Mansambi dahinter. Ist wirklich die 10 das, wo Suzuki fix eingeplant ist? Weil ich spekuliere ehrlich gesagt auf rechts außen.
Ich gehe tatsächlich eher von der 10 aus, weil okay, für rechts hat man andere Spieler tatsächlich auch. Also ich greife jetzt einfach mal Niklas Beste vor.
Ja.
Der wird wirklich fix versucht, für die rechte Seite eingeplant zu werden. Und auch wenn Suzuki das tatsächlich spielen kann, bei Brøndby hat man oft mit zwei Halboffensiven gespielt, ja, wo dann der eine davon ein bisschen offensiver und Suzuki dann eher der kreativere Part dahinter war, wodurch er sich auch mit dem starken rechten Fuß auch oftmals nach rechts hat ausfallen lassen. Das hat man jetzt auch im Testspiel zum Beispiel gesehen, dass man da halt auch diese Flexibilität offensiv schaffen möchte. Gerade du hast jetzt auch schon Dingshi erwähnt, Spieler, der sich auch im Zentrum wohlfühlt. Und da schafft man es halt vor allem auch so ein bisschen Rotation in die Offensive zu bekommen, was bei Freiburg nicht gerade von Nachteil ist, weil die Spieler sich auch teilweise unabhängig von ihren Positionen frei ins Zentrum bewegen können, dass man da auch ein bisschen Bewegung schafft. Aber rein von dem, was man jetzt auch gesehen hat und von dem, was man auch so ein bisschen rauslesen kann, ist schon die hohe Wahrscheinlichkeit erstmal da, dass er auf der 10 tatsächlich spielt, weil das auch okay, so seine Stammposition ist.
Weil gegen Alltag hatte ich gesehen, dass sie angefangen haben, Sheerhan, Dingchi, Suzuki und vorne Adamu, dachte man so, ja, okay, vielleicht ist es dann doch die rechte Seite. Aber gerade das mit diesem Wechseln und beiden die Möglichkeiten geben, sich Bälle abzuholen, ist natürlich ein total valider Punkt.
Also ich finde halt bei Suzuki vor allem, was ihn halt sehr stark ausmacht, ist egal, wie er angespielt werden kann, mit Rücken zum Tor. Ja. Oder auch in Bedrängnis, in Räumen, er hat einen richtig sauberen ersten Kontakt. Und ja, gerade im Zentrum, wenn er die Räume lesen kann, sich anspielbar machen kann, aus dem Deckungsschatten raus sich so ein bisschen setzen kann, dann ist er wirklich ein extrem gefährlicher Spieler. Auf außen, auf rechts, da fehlt mir so ein bisschen auch diese Physis bei ihm, sich auch gegen robuste Gegner ein Stück weit durchzusetzen. Bei Ritz-Doan zum Beispiel, da hat man jetzt auch gemerkt, es ist egal, wer gegen ihn spielt. Der hat da sein komplettes Skillset an Dribbling und der setzt sich halt meistens immer durch. Und bei Suzuki, da hat man es auch am Freitag gesehen, wenn er so in diese 1-gegen-1-Duelle physisch kommt, hat er Probleme. Im Zentrum fühlt er sich wohler, wenn er sich mehr bewegen kann in seinen Räumen. Und deshalb bin ich mal gespannt unterm Strich, aber so die Tendenz ist auf jeden Fall da.
Dass er ja, du hast ja auch tatsächlich wirklich ohne ihn beide Flügel trotzdem noch doppelt besetzt gefühlt, deswegen ist es auch ein verständliches Argument dafür, ja.
Stichwort Flügel, Stichwort Physis vor allem. Anton und ich haben uns ein paar Highlights noch angeschaut aus den Spielen und auch von den Neuzugängen von vorher. Cyriaque Irie ist eine Maschine von Kerl. Kratzt an den 1,90, erinnert so ein bisschen an, wir haben gesprochen über Bertrand Traoré in Lyon damals, mit natürlich ganz starken Abstrichen, so einen Typ Adama Traoré oder einen Typ, was hat man noch gesagt? Ich hatte irgendeinen Zweitliga-Call noch. Was war's? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt euch alle was drunter vorstellen. Das ist wirklich ein ordentliches Paket auf rechts außen, bringt richtig Größe mit. Ich hatte bei dir auch in den Abhandlungen bei Discord schon gelesen, hat auch ein gutes Kopfballspiel, ist dafür auf jeden Fall auch jemand, was dann wahrscheinlich Standards und Co. angeht. Aber du hast es schon gesagt, also wir planen Suzuki auf der 10 ein, haben dann links und rechts noch doppelt besetzt. Du hast jetzt gerade schon darüber gesprochen, Beste wird als Linksfuß nach rechts versucht zu shiften. Da werden wir später nochmal sicherlich drauf kommen, finde ich aber grundsätzlich mal sehr interessant, weil mit dem feinen Fuß, den der Mann hat, mit links zur Mitte gehen zu können, ist das auch super interessant. Ist halt nur die Frage, wie viel Zeit er dann am Ende kriegen wird, aber einen Grifo und Beste tendenziell mal invers zu haben, beide mit dem Fuß nach innen, das ist schon sehr, sehr vielversprechend. Dann hätten wir die beiden Alteingesessenen und haben dann auf der rechten Seite eben Irie, zu dem du gleich gerne kurz was sagen kannst, und auf der linken Seite Derry Sheerhan, der ja auch schon einen ganz guten Testauftritt hatte, so wie Anton gesagt hat. Vielleicht mal deine Two Cents zu Irie und Sheerhan.
Ja, Irie, du hast schon einige Sachen angesprochen, ist ein brutales Kraftpaket. Also diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, die werden, wenn sie ihn sehen, der wird euch direkt auffallen. Also es ist ein komplett durchtrainierter Vollblutathlet, und das, obwohl er erst 20 Jahre alt ist. Und das ist das, was ihn auch unterm Strich natürlich herausstechen lässt. Also Irie hat kein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen. Er ist mit 18 Jahren aus Burkina Faso direkt nach Frankreich gewechselt und hat dort wirklich dann von Ligue 3, Ligue 2, jetzt auch den Sprung direkt zum SC Freiburg geschafft. Also er hat sich in jeder Liga quasi als sehr guter Spieler herausstechen können und hat es jetzt auch geschafft, wirklich dafür zu sorgen, dass Freiburg 8,5 Millionen für ihn hinlegt, für einen Ligue 2-Spieler. Das ist nicht wenig, das ist für Freiburg auch schon etwas ein neuer und mutigerer Schritt, aber man ist halt eben von diesem Skillset, was er an Physis und Tempo vor allem mitbringt. Er ist ein sehr, sehr schneller Spieler, was dem Kader auch sehr gefehlt hat an Tempo, Explosivität. Und dazu ist er halt auch ein ziemlich feiner Fußballer. Klar, der erste Kontakt ist nicht immer so ganz sauber bei ihm, aber wenn er den Ball am Fuß hat, dann wird es halt brutal gefährlich. Also gerade, was du auch gesagt hast, mit seiner Physis, Körpergröße, schafft das halt auch super, seinen Körper reinzustellen und gleichzeitig aber auch vorne drin Kopfballduelle, Zielspieler zu sein, das auch in Freiburg ein ziemlich wichtiges Element ist, wenn mal die langen Bälle aus der Innenverteidigung zum Spielaufbau für zweite Bälle auch genutzt werden können. Da ist er halt auch eine Waffe, aber jetzt kommen wir mal so ein bisschen wieder zum, um mal den Ball wieder auf den Boden zu bringen. Er braucht halt ein bisschen Zeit wahrscheinlich noch. Also er ist noch nicht auf dem Level, wo es jetzt ein Suzuki zum Beispiel ist, was die Erfahrung, was auch die Liga anbetrifft. Auch wenn die Ligue 2 natürlich eine gute Ausbildungsliga ist und es von da viele schon geschafft haben, direkt den Sprung in der Top-5-Liga zu packen. Aber das ist ein Spieler, der seine Zeit bekommen wird. Der wird auch seine Einsätze sehen, da bin ich mir ganz sicher, gerade mit der Europa League. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, gerade mit dem Tempo, was er mitbringt, mit der Explosivität, kann das auch von Anfang der Saison ein Spieler sein, der da, wenn er mal die letzten 20 Minuten eingewechselt wird, vielleicht steht er zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder er kann dann erschöpften Außenverteidiger mal überrennen. Also das ist ein Spieler, den du über die Saison hinweg auf jeden Fall auf der Rechnung haben kannst, aber jetzt noch nicht zum Start, logischerweise.
Da rieche ich eine große Überraschung für unsere Startelf-Prognose gleich. Ich bin sehr gespannt, was da kommt.
Ja, was sagst du insgesamt in Bezug auf die Richtung Kickbase-Relevanz? Weil ich finde, gerade offensiv hat jetzt Freiburg eigentlich zwei erste Garden gefühlt. Also du kannst alle vier Positionen tauschen, wie du willst. Du hast immer Optionen, du hast immer nahezu gleichwertige Optionen. Und als ich mir jetzt gerade Neuzugänge wie Irie, Scherhand und Suzuki angeschaut habe, habe ich mich gefragt, so, okay, geil, alles irgendwie gute Profile, aber wo ist die krasse Kickbase-Relevanz? Gerade bei Irie habe ich mir gedacht, boah, das könnte so ein erstes Jahr werden wie Dingchi, dass der einfach seine Zeit braucht, dass der Minuten von der Bank bekommt, dass der Kickbase-technisch nicht der Mann sein wird, der irgendwie krass durchstartet. Der Richerhan zum Beispiel, letztes Jahr bei der Hertha Stammspieler gewesen, aber ein 64er Schnitt gezockt, 2100 Punkte gemacht, so ist halt dann für Kickbase-Manager, die oben angreifen wollen, schwierig zu sagen, auf den gehe ich.
Ja, bei Irie ist sowieso sehr schwierig zu sehen, wie er sein Spiel von der Ligue 2, wo er halt einfach ein überragender individueller Spieler war, wie er das auf die Bundesliga projizieren kann. Ich glaube, dass da halt auch so ein Stück weit der Entwicklungsprozess vollzogen werden muss. Er muss halt auch sein Spiel im Endeffekt anpassen, weil Räume, die er in der Ligue 2 hatte, die wird er in der Bundesliga nicht haben. Er spielt gegen gute Verteidiger. Die sind auch enger bei, logischerweise am Mann und da kann er sich es nicht einfach erlauben, dass der Ball vielleicht einen Meter wegspringt und er dann einfach mit seiner Physis und mit seinem explosiven Antritt da mal den Ball trotzdem noch bekommt und den sich dann wieder vorbeilegt. Also das wird in der Bundesliga vielleicht funktionieren, aber halt nicht in der Serie. Deswegen schwer zu sagen, in welcher Art und Weise er für Kickbase wirklich relevant ist zum aktuellen Zeitpunkt. Aber um jetzt mal so ein bisschen vorwegzunehmen, aktuell auch mit dem Marktwert, den er hat aktuell einen Marktwert von 3,4 Millionen aktuell. Deswegen würde ich da eher so ein bisschen zurückhaltender rangehen.
Alles klar.
Linke Seite dann noch einmal gerade Derry Scherhand. Auch eher schwierig am Anfang. Wird sich zurechtfinden müssen oder traust du ihm mehr zu?
Also wenn man jetzt die Eindrücke mitnimmt, die wir aus den Testspielen hatten, könnte er schon schneller in diese Rotation reinrutschen. Aber logischerweise natürlich kein Spieler für die Startelf zu Beginn. Links natürlich, was seine bevorzugte, angestrebte Position ist, da ist Vincenzo Grifo natürlich immer noch da und solange er fit ist, solange er halt auch seine Leistung bringt, er hat es ja jetzt in der letzten Saison auch wieder bewiesen, wo Nick das Beste kam und viele dann auch so ein Stück weit gesagt haben, mal gucken, wird da ein bisschen Sharing betrieben werden, aber wurde halt auch nichts. Also Grifo hat sich behauptet, Grifo hat sich auch gegen Weishaupt durchgesetzt, der letzten Sommer einen Riesenhype hatte, Grifo stand trotzdem in der Startelf, deswegen für Scherhand allgemein ist ein guter Spieler für die Breite. Ich meine, das sieht man halt in den Transfers, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Allgemein man rüstet halt auch in diversen Profilen einfach auf und Scherhand ist ein Spieler, der noch lernen kann. Er ist noch nicht fertig geschliffen in meinen Augen, aber auch hier ist es jetzt ein Zweitligaspieler gewesen, der letzte Saison einfach auch so in seinem Mindset nochmal sich weiterentwickelt hat. Es war ja auch immer so ein Spieler gewesen, der so seine eigenen Probleme hatte. Und vielleicht tut ihm halt Freiburg auch ganz gut, dass er sich da nochmal persönlich, mental weiterentwickeln kann. Und ich sehe da auch langfristig auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass er da mehr Spielzeit sieht. Aber auf der linken Seite muss man halt natürlich gucken, inwiefern das von der Bank aus gelingt. Aber ich sehe aktuell mit den Testspielen auf jeden Fall die Chance gegeben, dass er da diese 10, 20 Minuten von der Bank sehen wird.
Vielleicht also einen Joker-Pick zu Beginn. Theoretisch ist Scherhand auch jemand, der auf der 9 funktionieren kann, der das auch bei Hertha teilweise schon gespielt hat. Sehe ich jetzt im Freiburger Kader eigentlich nicht unbedingt, ist aber gerade eine dankbare Überleitung zum letzten Neuzugang zu Iwai Matanovic. Da vielleicht auch ganz kurz vorweggenommen, bei Gregoric hat man auch hier und da das Abwanderungsgedanken bestehen und da vielleicht noch was passieren könnte. Was Anton und ich gestern so kurz diskutiert hatten, war so, bei Freiburg haben wir irgendwie das Gefühl in den letzten Jahren, oder ich spreche jetzt mal lieber nur für mich, dass immer mit diesem super klaren Neuner versucht wird zu planen und du so einen super klaren Zielstürmer haben willst und da immer wieder einen nachholst und die auch alle für sich jetzt nicht schlecht funktionieren. Denn Gregoritsch hatte seine Zeit, ein Höhler ist zwar ein etwas anderer Spielertyp, hat aber auch teilweise dann wirklich als sehr klarer Neuner agiert und da seine Zeit gehabt und so weiter und so fort. Aber so den, der dann wirklich seine 15, 20 Buden mal macht und mal richtig durch die Decke geht, den hast du dann irgendwie auch doch nie da an der Angel gehabt. Ist Matanovic einer für dich, der jetzt eine ähnliche Rolle wahrscheinlich wie ein Gregoritsch im System einnehmen könnte, dann aber vielleicht noch ein bisschen agiler an sich ist, in seiner Art und Weise Fußball zu spielen und vielleicht jemand ist, der eben durch die Decke geht? Oder ist das für dich, ja, vielleicht einfach mal ganz offen, was für eine Rolle spielt Matanovic nächste Saison?
Wird sehr spannend. Also ich bin tatsächlich schon gehypt gewesen, als das Ding jetzt unterm Strich durchgegangen ist mit Matanovic. Ich meine, er ist 22, hat aber schon einiges an Erfahrung gesammelt. Wenn man jetzt unterm Strich sagen kann, hat sich Frankfurt schon so ein Stück weit zu schnell für ihn weiterentwickelt. Dass Frankfurt aber so ein Stück weit an sein Potenzial auch glaubt, das sieht man allein daran, dass sie sich die Rückkaufklausel so ein Stück weit haben einschreiben lassen. Deswegen, ich meine, Matanovic, ich meine, das ist eine 1,94 Kante. Also er ist auf jeden Fall schon mal der größere Spieler. Er ist, glaube ich, sogar 1 Zentimeter größer als Gregoritsch. Wie du es schon gesagt hast, ähnliche Spielertypen. Aber natürlich bringt Matanovic in seinen Bewegungsabläufen noch mal ein bisschen mehr mit. Und was aber auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass es auch so ein unermüdlicher Arbeiter vorne drin ist. Es ist jetzt kein Pressing-Monster, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass er wirklich weiß, wie er anlaufen muss. Und in Kombination mit der unermüdlichen Arbeit vorne drin ist es einfach ein Spieler, der Freiburg an sich sehr gut gefällt, weil Freiburg halt auch proaktiv gegen den Ball sehr viel machen will. Deswegen nicht nur einen Stürmer rein aufstellt, der einfach nur vorne drin steht und in Anführungszeichen nichts macht. Deswegen sind so Spieler wie Höhler zum Beispiel auch immer sehr, sehr hoch angesehen gewesen beim SC. Und auch ein Junior Adamo, der in seinem Anlaufen wirklich herausragend gut ist. Deswegen spielen sie auch relativ viel. Aber Matanovic könnte vielleicht auf lange Frist gesehen der Knipser sein, den Freiburg seit sehr vielen Jahren gesucht hat. Nils Petersen ist jedem ein Begriff, der uns hier zuhört. Er spielt jetzt auch schon länger nicht mehr. Und ein Papi Stemba Sissé, den werden den SC-Fans und vielleicht euch noch vom Namen Legende her was sagen. Das war so einer der besten Stürmer, die in Freiburg so die wirklich letzten sehr vielen Jahre hatte. Und trotz allem, dass wir keinen absoluten Neuner als Vollstrecker hatten, stehen wir immer noch so gut da. Und die Spieler drumherum, du hast sie vorhin auch schon so ein bisschen thematisiert, das sind keine schlechten mit dem Ball am Fuß. Deshalb wird es wirklich sehr spannend zu sehen sein, wie sich Matanovic integrieren wird. Zu Beginn eher Herausforderer wahrscheinlich, weil auch Neuzugang logischerweise, er muss erstmal gucken, wie er reinkommt. Aber mit dem, was er mitbringt, mit dem Ehrgeiz, mit der Bodenständigkeit, aber auch mit den Fähigkeiten allgemein, könnte es ein Spieler sein, wo wir im Winter so ein bisschen anders über ihn sprechen könnten.
Alright, das nehmen wir erstmal mit.
Ich würde bei Matanovic gerne noch einmal einhaken wollen, weil wir gestern in der Insta-Story die Frage bekommen haben, ob der einen 80er-Schnitt zocken kann nächstes Jahr. Und wir haben gesagt, das wird er auf keinen Fall machen. Und ich habe gerade parallel, während ihr über die Stürmer gequatscht habt, mal rausgesucht, wann das letzte Mal ein Freiburg-Stürmer 15 Buden gemacht hat in der Saison für den SC. Und es war 17, 18 und es war natürlich der von dir angesprochene Nils Petersen, dazwischen auch mal, ich glaube, 22, 23, Grifo mit 15 Toren mit dabei. Aber wenn du sagst, ein Freiburg-Stürmer, der vielleicht mal wieder hütteln kann, was können wir uns da vorstellen? Sind das mit Glück 6 bis 8 Saisontore? Sind das 4 bis 5? Glaubst du an zweistellig? Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass es viel Jobsharing da vorne ist und ich eigentlich in meinem Kickbase-Team keinen Freiburg-Stürmer haben möchte.
Ist sehr schwierig. Also ich habe die Story auch gesehen gehabt mit dem 90er-Schnitt. Ich finde es schon sehr mutig tatsächlich jetzt zu sagen, weil für 90er-Schnitt brauchst du halt auch so eine gewisse Baseline. Du brauchst auch viele konstante Spiele, dass du diese 90 Punkte im Schnitt haben kannst. Ich meine, 10 Saisontore, da muss auch viel zusammenkommen. Aber wenn er sich jetzt über die Hinrunde so ein Stück weit auch in diese Rolle reinspielen kann und am Ende werden Stürmer auch unter anderem an Toren gemessen, wobei das jetzt bei Freiburg auch so ein Stück weit auch darauf ankommt, wie man agieren möchte vorne, weil du verschiedene Spielertypen eben hast, wie du schon gesagt hast. Die Gefahr für Jobsharing ist relativ groß, aber schlussendlich ist Matanovic gerade an diesem Punkt, wo er seinen nächsten Schritt machen möchte und der wollte unbedingt zu Freiburg. Er hat sich sehr gefreut, dass dieser Wechsel funktioniert hat, deswegen vielleicht stehen wir Mitte Mai nächstes Jahr da und er hat wirklich seine 10 Tore erzielt, weil er sich über die Saison super reingearbeitet hat und am Ende dann Stammspieler geworden ist. Also das Potenzial nach oben ist ziemlich groß in Kombination mit der Erfahrung, die er schon gesammelt hat und mit dem Vertrauen, was er vielleicht auch vom SC an sich bekommen hat, dass da was entstehen kann.
Finde ich gut. Ich würde Freiburg-Stürmer gar nicht haben, auch ausklammern wollen. Vielleicht kommen wir da später zu, weil ich finde, die ersten beiden Spieltage ist interessant, mal phasenweise drauf zu schauen.
Absolut. Damit haben wir jetzt aber die Transfers abgefrühstückt in voller Gänze. Ich glaube, gerade zu dem Zeitpunkt aber auch sehr wertvoll für die Ligen, die jetzt so langsam anlaufen und die Jungs und Mädels da draußen, die sich ihre Scoutlisten vollpumpen. Haben wir mal gute Eindrücke jetzt bekommen. Danke dafür, Mirko. Wir kommen zum Startelf-Steckbrief. Und da möchten wir erstmal von dir, du kannst gerne auch vielleicht nochmal hier und da eine kurze Einordnung reingeben, ob jetzt irgendwie das eher eine Elf für den ersten Spieltag ist und langfristig du eher XY vor ihm vor dem Spieler siehst oder. Aber gerne mal einfach Stand jetzt, dein Gefühl, deine Startelf-Prognose für Spieltag 1.
Alright. Systemtechnisch, da wird es sich auch in diesem Jahr wahrscheinlich eher um einen 4-2-3-1 drehen. Man hat ja bei Streich so ein bisschen drüber diskutiert, wenn der Gegner mit einer Dreierkette spielt, dann spiegelt das Streich sehr, sehr gerne. Unter Schuster ist das von der Grundformation her nicht passiert. Das hat man eher in-game umgesetzt, weil man bei Freiburg allgemein, das fängt von ganz vorne an mit dem Anlaufen, mit den Stürmern. So ist es genauso im Defensivbereich, dass man einfach flexible Spieler haben möchte, die auch flexibel genug sind, im Spiel Rollen auszuüben, taktische Formationen umzusetzen. Aber der Grundstock ist auf jeden Fall ein 4-2-3-1. Im Tor, jetzt reden wir das erste Mal über Noah Atubolu. Vor 2 Jahren, da haben wir noch so geguckt, wird das sich etablieren? Mutig, dass Freiburg ihn reingesetzt hat. Inzwischen kann man ganz klar sagen, dass es sich ausgezahlt hat, dass es eher seine Formkurve und seine Entwicklung komplett vollzogen hat. Erste Saison noch so ein bisschen seine Wehwehchen gehabt, so seine Punkte, wo man ehrlicherweise sagen konnte, okay, da muss er noch reifen. Zweite Saison war wirklich gut, auch Kickbase-technisch war es ein sehr, sehr guter Keeper. Und ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass er noch ein bisschen länger bleibt. Diesen Sommer ist erstmal gesaved, aber auf jeden Fall die klare Nummer 1 und auch ein sehr spannender Spieler aus Kickbase-Sicht.
Finde ich auch. Auch gerade so als Elferkiller, der kann dir halt mal einen richtig geilen Spieltagssieg da reinzünden.
Fun Fact, ich habe damals, als ich bei Janni schon im Podcast war, das ist jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, her gewesen, da hatte ich ihm noch so zugesteckt, der kann 11 Meter.
Ja?
Der kann 11 Meter tatsächlich. Also das, der hat schon den einen oder anderen in der 3. Liga damals gehalten gehabt und auch in der Jugend. Also das ist schon so ein Nerventöter. Ich glaube, 4 hat er jetzt in Serie gehalten. 4 oder 5.
Kann also sein. Schon, 4 habe ich auch auf dem Schirm, ja.
Genau, ja.
Also nicht ganz so viele.
Das, was die anderen vorne nicht machen, das
exakt.
Tut er hinten wieder raus.
Exakt. Ja, aber ja, Noah Atubolu, klare Nummer 1. Super spannender Keeper auch aus Kickbase-Sicht.
Und auch Kickbase-affin. Also ich weiß nicht, ob er selber zockt, aber der hat das auf jeden Fall alles auf dem Schirm. Also wir haben letztes Jahr auch ein paar Mal mit dem Kontakt gehabt, ob irgendwie Szenen aus seiner Sicht zu kritisch bewertet worden sind oder gute Sachen übersehen worden sind und so. Und wir fanden das überragend geil, dass er halt eben genau solche Bewertungen auch auf dem Zettel hat und sich da mal meldet und sagt, ey Freunde, vielleicht ein bisschen anders. Und dann ist das natürlich klar immer wieder eine Opta-Geschichte und so weiter. Aber hat dann auch geholfen.
Yes. Ich habe nichts mehr zu Addo zu sagen. Ich glaube, das ist alles relativ fix und in Stein gemeißelt. Machen wir weiter mit der Viererkette. Wie siehst du die?
Genau, rechts haben wir schon viel über Philipp Treu vorhin gesprochen. Deswegen halte ich mir da jetzt auch ein bisschen kürzer. Ich sehe ihn aktuell vorne tatsächlich gegenüber Kübler. Rosenfelder ist ja noch verletzt. Der wird auch wahrscheinlich, was man jetzt so gehört hat, wird schwierig, dass er zum Saisonauftakt fit wird. Und aufgrund der Tatsache eben, starke Saison bei St. Pauli gespielt, bringt viel Erfahrung mit, Niveau ist auch ziemlich gut bei ihm und Eingewöhnungszeit ist halt 0,0, er kennt alle, also das kommt halt auch dazu. Es ist kein klassischer Neuzugang und deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er am ersten Spieltag auch mit dem ambitionierten Dasein, was er mitbringt, da in der Startelf steht, rechts hinten.
Sehr gut. Innenverteidiger?
Lienhardt und Günther, das kann man halt auch als wirklich mit ganz dickem Haken oder bei euch jetzt im neuen System mit blauem Haken.
Sehr gut.
ja, dadurch, dass Rosenfelder eben verletzt ist, gibt es dieses Jahr auf jeden Fall vorerst nicht die Diskussion, ob da ein Rosenfelder vielleicht reinrücken kann. Und allgemein ist es ja ein Innenverteidiger-Duo, was zu einer der deutlich besseren in der Liga anzusiedeln ist. Marktwerttechnisch können wir darüber reden, ob der eine vielleicht spannender ist als der andere, aber beide sind gesetzt, ja. Definitiv.
Linke Seite, eben schon ein bisschen drüber diskutiert. Finaler Call, persönliches Gefühl von dir, Makengo oder Günther an Spieltag 1?
Günther tatsächlich, du hast vorhin schon viele Argumente genannt. Zum anderen ist Günther halt auch mega ehrgeizig. Also ich glaube, das ist der letzte Spieler, der sich da irgendwie zurücklehnt und sagt, das lasse ich mir jetzt nehmen. Ich greife da an und will den Stammplatz wieder zurückhaben. Und unterm Strich ist es halt auch Kapitän, Leistungsträger, Führungsspieler, ein wichtiger Mann auch für Julian Schuster. Trotz allem hat man aber auch letztes Jahr gesehen, Julian Schuster nimmt keinen Halt, auch vor Christian Günther. Trotzdem würde ich jetzt vom Bauchgefühl sagen, Günni startet hinten links, aber wie wir vorhin schon gesprochen haben, ich will es nicht ausgeschlossen halten, dass ein Makengo gerade im Oktober, November, Januar sind ja auch viele Spiele mit der Europa League nochmal, also der wird seine Einsatzzeit sehen, aber zu Beginn Günther.
Sehr gut. Doppel-6, wahrscheinlich ähnlich wie das Innenverteidiger-Duo, relativ safe, oder?
Klar gesetzt, mit blauen Häkchen auf beiden Seiten, also Eggestein und Osterhage. Das ist jetzt so ein zentrales Mittelfeld, was in der Freiburg-Bubble so ein bisschen immer mit zweierlei Augenmaß gesehen wird, weil sie halt spielerisch nicht so die Besten sind, aber sie sind halt gegen den Ball sehr zuverlässig, machen viele Laufmeter, sind einfach auch ein kongeniales Duo tatsächlich. Wir haben ja vor ein paar Jahren noch so über Nicolas Höfler gesprochen, der so eigentlich undenkbar ist aus der Startelf, aber er ist inzwischen verdrängt worden. Das ist so einer der Namen, die Schuster halt einfach ausgetauscht hat. Osterhage hat sich super eingefunden, war ja auch ein Neuzugang letztes Jahr und hat nahezu jedes Spiel gespielt von Anfang an. Und der kann auch noch den nächsten Schritt gehen tatsächlich in seiner Leistungskurve. Und wenn man sich den Marktwert von ihm anguckt, der ist im Gegensatz zu einem Eggestein noch deutlich geringer. Das ist so einer der Spieler, die ich mit Haken und mit einem Ausrufezeichen hier auf meinem Zettel stehen habe. Also den kann man sich auf jeden Fall versuchen einzupacken, weil einfach Preis-Leistung stimmt und weil er auf jeden Fall gesetzt
ist. Was kostet ein Eggestein gerade? Weil zudem hätte ich einen freaky Fact. Ich weiß nicht, ob ihr auf dem Schirm habt, wie viel bester Kickbase Freiburger Eggestein letztes Jahr gewesen ist.
Boah, relativ weit vorne. Also ich würde Grifo davor sehen, wahrscheinlich so Ginter davor und solche Geschichten, aber wahrscheinlich schon so 3, 4, 5 oder so, ne?
Es ist tatsächlich 4 mit 2783 Punkten und ich finde, das ist schon extrem weit vorne, weil ich eigentlich gesagt hätte, klar, okay, Atubolu war auch verletzt und so, hat einige Spiele gefehlt, aber ich hätte gesagt, Grifo, safe davor, Doan, safe davor, sind sie auch beide. Ich hätte noch Ginter und Lienhardt beide davor gepackt und Atubolu hätte ihn irgendwie dann auf die 6 geschoben. Ich finde, dafür, dass man eigentlich nicht krass viele Punkte von Eggestein erwartet, ist so 2700 Punkte und ein, weiß nicht was, 80er Schnitt rum. Das ist, wenn du den für 10, 12 am Anfang bekommst, ist das solid, weißt du, was du kriegst, macht seine 30 Spiele um den Daumen gepeilt und fährst du in einer kompetitiven Liga auf jeden Fall nicht schlecht damit.
Absolut. Also wenn du einen Eggestein zugelost bekommst, die Marktwerte können wir jetzt nochmal kurz ansprechen. Eggestein hat einen 11,4 Marktwert momentan. Man hat bis auf die eine Gelbsperre, die er hat, hat er 33 Spiele, hat sie alle von Anfang an gespielt. Mhm. Er spielt auch sehr viele in der Regel durch. Es ist halt so dieser Spieler, den du einfach irgendwann, wenn du das Geld über hast, du willst so einen sicheren Spieler von einem Team haben, was etwas über den letzten 5, 6, 7 Mannschaften sicher steht, dann ist es ein Spieler, den du, wie du es schon gesagt hast, sehr sicher einpacken kannst, weil er einfach solide Rohpunkte und Baseline einfach bringt.
Ja. Auf jeden Fall. Wir machen weiter mit den vorderen vier und da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich glaube, links vorne oder beziehungsweise im linken Mittelfeld können wir es auch noch relativ kurz halten und dann bin ich gespannt auf deine Takes zu 10, rechtes Mittelfeld und der Neuner vorne drin.
Ja, links Vincenzo Grifo, also aktuell dadurch, dass Noah Weißhaupt sehr wahrscheinlich wechseln wird und der Recherhand eher die Backup-Rolle erstmal natürlich einnehmen wird. Solange sein Körper mitmacht, ist es halt auch noch wirklich ein sehr relevanter Spieler an Kickbase, ohne Frage. Also wir werden später, glaube ich, noch so ein bisschen über sein Potenzial sprechen, was da vielleicht drin ist. Aber er ist gesetzt links. Im Zentrum Yuito Suzuki würde ich tatsächlich erstmal so in die Pole-Position setzen, mit einem kleinen Aber, weil es dahinter halt super viele spannende Optionen gibt. Lukas Höhler sah jetzt in der Vorbereitung auch nicht so schlecht aus. Wenn du den reinwirfst, dann wird er dir immer eine solide Leistung bringen. Du hast einen Ehren Dingschi, der auch auf der Position spielen kann. Dann hast du noch einen Johan Mansambi, über den haben wir noch eigentlich gar kein Wort verloren, der wie Phönix aus der Asche da rausgekommen und einfach einen totalen Breakout hatte und super überzeugt hat. Aber spät eingestiegen die Vorbereitung, deswegen wird es erstmal auch für ihn schwierig sein zu sehen, wie schnell kommt er da an das Niveau ran und wie schnell kann er sich Spielzeit erarbeiten. Aber unterm Strich würde ich jetzt tatsächlich eher mit Suzuki gehen, weil der spielt die komplette Vorbereitung mit. Ist voll integriert, hat jetzt auch schon Spielzeit gesehen in der Vorbereitung, eben auch auf der Position und ich kann mir halt einfach sehr gut vorstellen, dass Schuster, weil es sein absoluter Grundspieler war, da unterm Strich wirklich auf ihn zählen kann, vielleicht auch an Spieltag 1.
Und auch um den letzten noch zu nehmen, Merlin Röhl ist natürlich auch nochmal auf der 10 jemand, der da Ansprüche geltend macht. Ja, genau, also einfach nur, er kann das Spiel, du hast halt einfach 4-5 Jungs, die da zocken können und zocken wollen.
Und rechts, wird es zwischen zwei ehemaligen Heidenheimern tatsächlich gehen, Niklas Beste oder Ehren Dingschi. Beste, der haben wir schon vor ein bisschen gesprochen, da wurde es auch offen kommuniziert, dass er auf rechts eingeplant wurde. Er ist auch für mich der Doan-Ersatz tatsächlich, wenn man so vom Spielstil her geht. Die beiden ähneln sich schon ein Stück weit in dem, was sie können. Beste ist jetzt schon seit Januar da. Da war es jetzt wirklich keine wirklich gute Rückserie. Hat kaum Spielzeit gesehen, wenn er mal gespielt hat. War es auch leider nicht so positiv. Aber es ist ein guter Spieler. Es ist ein Spieler mit viel Qualität. Und vor allem, wenn ein Ritz Doan geht, da hat man ja beim SC natürlich spekuliert. Wenn man so einen Spieler jetzt mit der Eingewöhnungszeit im Hintergrund natürlich schon da hat, dann ist das Potenzial durchaus gegeben, dass er auf dieser rechten Seite sich durchbeißen kann. Jetzt war er angeschlagen am letzten Freitag, muskuläre Probleme gehabt, hat gestern, glaube ich, hier am Sonntag auch nochmal individual trainiert. Also man wird ihn auch wieder sehen. Deswegen steht da jetzt seiner Chancen, sich zu empfehlen, nichts im Wege. Aber natürlich ist die Tür sehr weit offen. Doan war unantastbar gesetzt. Beste, gute Chancen. Sehe ihn aber von der Qualität her auch nochmal etwas über Ehren Dingschi. Dingschi macht es auch sehr gut in der Vorbereitung, bringt so ein bisschen anderes Skillset mit, etwas mehr Tempo, etwas mehr Vertikalität zum Tor. Hat auch ein bisschen an Muskelmasse zugelegt, also da sieht man, hey, der will wirklich angreifen. Aber jetzt mal für Spieltag 1 Bauchgefühl Beste, wenn es aber Dingschi wird, mich wird es nicht überraschen, weil er sich gut präsentiert.
Finde ich einen brutal geilen Call, habe ich vor der Aufnahme hier absolut nicht mit gerechnet, muss ich zugeben. Und gib mir alles. Also ich habe gerade direkt mal geschaut, Beste 5,5 Millionen. Wenn wir darüber sprechen, was wir eben kurz thematisiert hatten, invers auf beiden Seiten, Grifo links, Beste rechts, vielleicht einfach viel Zug vom Tor, von den Außenbahnen, viele Halbfeldhereingaben, viele Abschlüsse, also mit dem Linken, den der mitbringt, kann das schon echt jemand werden? Ich möchte jetzt noch nicht irgendwie zu verrückt hier werden, aber das könnte jemand sein, der euch in den ersten Wochen da echt die Weichen dafür legt, dass da richtig was geht diese Saison. Finde ich sehr interessant.
Du musst halt diese richtigen Phasen einfach erwischen. Also was mich krass abstreckt, ist die Vielzahl an Möglichkeiten, die du jetzt einfach hier hast auf so vielen Positionen. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wenn du die richtigen Phasen erwischt, gute Matchups und dann den richtigen Spieler, der in der Phase funktioniert hast, dann kannst du richtig Spaß haben. Aber das, glaube ich, ist super schwierig und deswegen würde ich am Anfang, glaube ich, keinen von denen fett overpayen. Aber wenn du jemanden hast und das Gefühl hast, der könnte gerade Nase vorne haben, dann kann er gerade für den angesprochenen Marktwert von dir halt extrem wichtig werden.
Und was ich auch noch ganz kurz auf dem Schirm habe, ist, wir sprechen jetzt darüber, wie interessant das ist, dass beide dann mit dem starken Fuß zur Mitte spielen auf den Außenbahnen. Teil der Wahrheit ist natürlich auch, selbst wenn das funktioniert, wir wissen alle, wie viele Aktionen ein Grifo nimmt. Wir wissen alle, wie tief teilweise Grifo sich mal einen Ball abholt und das Spiel gestaltet. Wir wissen, wie viel diese linke Seite oft einfach auch Vereinnahmen von Freiburg. Auch die letzten Jahre hatte ich eher das Gefühl, oder das letzte, wenn wir das mal nehmen, Grifo viel so, ich sag mal, zweites und drittes Drittel unterwegs gewesen, viele Bälle da auch, hier mal einen abgeholt, da mal einen verteilt. Doan dann wirklich der, der eher im letzten Drittel dann der 1-gegen-1-Spieler war, der da die Duelle Richtung 16er genommen hat und sowas. Das ist natürlich auch noch eine Sache. Selbst wenn ein Beste da starten sollte und selbst wenn ein Beste da funktioniert, wird es natürlich immer noch eine Frage sein, und das ist so dieses elendige Kickbase-Thema, sowohl bei den Außenverteidigern als auch bei den Schienenspielern, als auch bei den Flügelspielern. Wenn du ein großes Übergewicht auf einer Seite hast, dann wird es einfach schwer, deine Aktionen zu bekommen. Und mit dem Pendant Grifo auf der anderen Seite ist das natürlich auch schon ein Risiko.
Ich hoffe mir einfach das Beste so ein Stück weit. Das, was er bei Heidenheim auch gezeigt hat, diese Abschlussstärke außerhalb vom 16er, dass er auch mit seiner Agilität, die er mit Ball mitbringt, auch wirklich Aktionen kreieren kann. Er wird auch Standards wahrscheinlich treten aufgrund des Linksfußes. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass er da auch eine Rolle übernehmen kann. Aber schlussendlich, wie du es schon gesagt hast, Grifo ist halt sehr, sehr speziell bei Freiburg, vor allem wenn er mit Günther zusammenspielt. Das ist ein kongeniales Duo, die Abläufe sind aus dem FF drin. Und Grifo wird natürlich den Ball immer noch deutlich mehr haben als jetzt da auf der rechten Seite. Trotzendlich kann ich mir das schon gut vorstellen. Das Beste eben, weil er halt einfach kein schlechter Fußballer ist. Wenn der ins Rollen kommt und gerade was die Marktwerte anbetrifft, Spieler, die letztes Jahr nicht mehr so viel gespielt haben oder verletzt waren, die sind sehr im Keller.
Ja.
Unabhängig davon, man kann jetzt, um mal so für die Managers ein bisschen abzuholen, schaut einfach, was da an Spielern in der Startelf steht gegen Osasuna beispielsweise oder vor allem DFB-Pokal. Und wenn man da so ein, zwei Spieler sieht, die wirklich in beiden Spielen vielleicht in der Startelf stehen, auf Positionen, die vakant sind, dann sind die Chancen schon sehr hoch da, weil Freiburg wenig Testspiele hat. Man wird schnell versuchen, in diesen Flow zu kommen, und gerade, wir werden vielleicht später nochmal so ein bisschen auf das Auftaktprogramm gehen, das ist nicht so unattraktiv aus Freiburger Sicht, da kann man was holen an Punkten, und deshalb kann man sich die Spieler definitiv auf die Scoutingliste packen, weil sie nicht so teuer sind, um dann im besten Fall zuschlagen zu können.
Die Brücke nehme ich mit. Wen siehst du in den letzten Tests auf der neuen starten?
Bauchgefühl Adamu tatsächlich. Weil Adamu der beste Pressingspieler ist, den Freiburg im Kader hat und jetzt auch unter Schuster in der letzten Saison ziemlich viel Spielzeit bekommen hat. Und auch der Spielertyp ist, der tatsächlich am besten ins Spiel vorne reinpasst. Aber wir haben vorhin über Matanovic schon gesprochen. Ich sehe es nicht unwahrscheinlich, dass Matanovic irgendwann, vielleicht schon im Herbst, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, aber auch über die Saison hinweg, diese Neuner-Position zu 100% attackieren wird. Weil bei Adamu, da wissen die Manager natürlich, ist es jetzt nicht so der absolute Topscorer gewesen.
Ja.
Und natürlich wird Stürmer, wie wir es vorher noch schon besprochen hatten, immer mal wieder an Toren gemessen. Aber Adamu bringt viel mit, warum Schuster auf ihn vertraut. Und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn Adamu am ersten Spieltag gegen Augsburg hinter Startelf steht.
Alles klar, dann haben wir damit die Startelf. Du hast noch was, Anton?
Du hast gesagt, Adamu passt ins Spiel. Vielleicht da nochmal, um so ein bisschen eine Grundausrichtung einmal durchzugeben. Was für ein Spiel spielt Freiburg nächstes Jahr? Freiburg ist eine Umschaltmannschaft. Ist Freiburg nächstes Jahr eine Mannschaft, die Kickbase-Rohpunkte farmen kann? Was erwartest du?
Man hat bei Schuster schon so ein bisschen gesehen, dass man sich an Gegner anpassen kann. Gegen Gegner, die tiefer stehen, die von der Qualität her auch ein bisschen schwächer sind. Da kann man mit dem Ball deutlich mehr agieren. Gegen Mannschaften, die vielleicht auf gleichem Augenniveau so agieren, da schafft man es auch wirklich dann vorne in der letzten Reihe viel mehr Pressing zu adressieren. Und da ist halt ein Adamu, der halt wirklich unermüdlich vorne läuft. Man spricht immer so ein bisschen von Pressingwellen. Und wenn er dann wirklich so das ganze Spielfeld von rechts nach links einmal abläuft, dann übernimmt er auch so ein Stück weit die Verantwortung für andere Spieler im Hintergrund, die sich dann in den Zonen bewegen können. Und da ist er halt von seinem Spielerprofil her der Einzige, der das in der Form abwickeln kann. Das kann kein Matanovic, kein Höhler und auch kein Gregoric. Und deswegen ist Adamu schon sehr wichtig fürs Kombinationsspiel allgemein. Aber unterm Strich, man wird sich sehr viel anpassen an Gegner. Mhm. Gegen schwächere Gegner, da hat Freiburg die letzten Jahre immer sehr, sehr gut ausgesehen. Und da hat Freiburg auch immer konstant gepunktet und auch konstant an Kickbase-Punkten abgeliefert. Gegen die Top-Teams, da müssen wir nicht drüber sprechen, da hat Freiburg immer nicht so gut ausgesehen die letzten Jahre gegen die Top-Top-Teams. Aber unterm Strich, man kann defensiv gut stehen, dann ist es aus Kickbase-Sicht eher unattraktiver, logischerweise. Gerade was die Offensivspieler anbetrifft und gegen Teams aus dem letzten Drittel. Da sind halt viele Rohpunkte logischerweise möglich.
Ja, weil diese generelle Ausrichtungsfrage war für mich auch ein Thema in der Vorbereitung, weil ich da auch natürlich viel auf Punkte geschaut habe, um da einfach zu gucken, wo ich mir selber nächstes Jahr Spieler holen möchte und wo nicht. Und war dann erstmal ein bisschen schockiert, als ich gesehen habe, dass es letztes Jahr 8 Spieler gab, die über 2000 Punkte gemacht haben, was ich nicht viel finde, dafür, dass Freiburg Fünfter geworden ist. Und Fünfter auch gleich als Überleitung, Kickbase-Punkte technisch waren sie 10. Was ich schon eine enorme Diskrepanz finde. Und deswegen, weiß nicht, ich glaube, ich fühle mich hier von uns drei auf Sicht am unkonfidentesten, irgendwelche riskanten Freiburg-Spieler zu nehmen, die über Torwart, Innenverteidiger, selbst Grifo, sage ich, 36 ist mit der Rotation gerade brutal teuer oder mit dem Überangebot an Außenspielern. So, ich weiß noch nicht, auf wen ich Bock habe und wen nicht, aber da hilfst du uns bestimmt später auch nochmal weiter.
Ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also es gibt einzelne Freiburg-Spieler, die sind in ihrer Konstanz halt einfach sehr solide. Du weißt, was du bekommst. Bei Spielern wie Grifos, 36 Millionen, das ist ein mächtiger Marktwert. Ich habe die letzten Jahre auch immer so ein bisschen gesagt, passt auf bei ihm, weil er hat, ich habe es glaube ich mal irgendwann geschrieben gehabt, er hat für mich eine der größten Scheren, die du so in Kickbase haben kannst. Du weißt, wenn der explodiert, dann hast du vielleicht einen goldenen Balken im Endeffekt. Du hast 400 Punkte, er wird MVP. Wenn das Spiel aber nicht so läuft und Grifo auch nicht so seine Aktionen hat, dann sind wir ganz schnell mal bei 30 Punkten. Und du willst keinen 36-Millionen-Spieler mit 30 Punkten im Kader haben. Deswegen schaut auf die Matchups, schaut, wenn ihr da einen Grifo irgendwie strecken könnt. Für Challenges sehr attraktiv, aber auch so eben dann in den Ligen, um ihn dann auch wirklich ziehen zu können. Wenn es dann aber gegen Top-Teams geht, dann darf man sich einfach auch nicht wundern, wenn dann Freiburg weniger Ballbesitz hat und Grifo dementsprechend auch deutlich weniger Punkte hat.
Weißt du was? Ich darf das Absprungjahr nicht verpassen. Vor 2 Jahren, Köln-Abstiegsjahr, weißt du, was Kainz am Anfang der Saison gekostet hat?
Jetzt viel zu viel.
27 Millionen.
Boah.
Ich reingegangen, knapp overpaid und so. Ich habe halt, der ist das ganze Jahr lang nur gesunken, hat keine Punkte gemacht und also nicht, dass das passiert dieses Jahr bei Grifo, aber das Absprungjahr, wo die 3.500 für den an die 40er Marktwert nicht mehr kommen, das darf man halt nicht verpassen.
Ja. Also er wird seine Standards noch haben, das ist halt ein Gewicht, was halt immer noch ihn sehr, sehr attraktiv macht. Er schießt Freistöße aus allen Lagen, aus dem Halbfeld oder direkt am 16er. Über 11 Meter, gut, er hat jetzt lange keine mehr getroffen, aber wenn er mal welche getroffen hätte, dann würden wir nicht über 3.900 Punkte, sondern
noch
deutlich höher.
Also
das ist der Punkt, wenn er wieder auch seine Standards verbessern kann und er hat jetzt auch in der letzten Saison tatsächlich 18 Scorer erzielt.
Ja.
Also das ist immer noch ein brutaler Wert.
Unfassbare Konstanz, ja.
Deswegen, er wird schon seine Scorer machen, definitiv zwischen 10 und 15, das ist sehr realistisch. Alles drüber hängt natürlich auch ein Stück weit von der Form. Das
ja, unbedingt. Also ich glaube, über 3.000 Punkte plus müssen wir uns nicht unterhalten.
Ja.
Thema Elfer können wir auch auf jeden Fall schon mal einen kleinen Teaser vorweggeben. Wir haben eben 1-2 Aufnahmen unter anderem mit Grifo unten gemacht und da hat er auch schon gesagt, Thema Elfmeter, er fühlt sich ganz gut. Letzte Saison war laut eigener Aussage miserabel, aber er wird sich die nächsten, so wie sich das angehört hat, auch weiterhin nehmen. Also davon könnt ihr ausgehen, wenn ihr auf einen Grifo schielt für eure Truppe. Das ging ja jetzt alles schon auch in eine relativ klare Richtung von dir. Wir haben uns noch 4 Kategorien ausgesucht, wo wir einzelne Spieler-Takes von dir oder einzelne Spieler-Picks kann auch relativ schnell gehen, einfach wollen. Ich denke mal, MVP gehen wir schon in Richtung Grifo, oder?
Absolut. Also wir haben ja schon gesprochen und da müssen wir ja nichts drum rumreden. Doan wird gehen. Doan war der einzige Konkurrent, der in diese Hemisphäre von Grifo hätte kommen können. Natürlich, die Scorer, die Doan erzielt hat, irgendwo werden sie sich verteilen. Nicht auf einem Spieler, wahrscheinlich auf ganz vielen in der Offensive. Aber über Winche, da brauchen wir nicht drüber reden. Der wird MVP werden. Wenn er nicht verletzt ist, wenn er fit bleibt, absolut.
Wenn wir bei ein paar atzigen Facts eben schon waren, Anton hatte auch rausgesucht im Vorfeld, Doan letztes Jahr, und ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm, einen Punkt weniger als Grifo gemacht. Also das war wirklich ein Level einfach letzte Saison. Ja, wir werden sehen, wohin sich die Scorer verteilen. Wir machen weiter mit dem Dauerbrenner. Wir nehmen jetzt mal Atubolu raus, glaube ich, aus der Rechnung. Das wird klar sein. Starter in der Kiste macht im Zweifel die meisten Minuten. Welcher Feldspieler wird der Dauerbrenner sein?
Die letzten Jahre hattest du mal Höfler, dann hattest du Günther. Beide sind nicht mehr unantastbar gesetzt. Wenn man jetzt tatsächlich die Startelf-Einsätze der letzten Jahre nimmt. Grifo ist natürlich ein Dauerbrenner, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da jetzt mit mehr Breite, auch mehr vielleicht auch ein bisschen rotiert wird, einfach Belastungssteuerung betrieben wird. Der logischste Call, vielleicht Maxi Eggestein, um ehrlich zu sein, wenn man jetzt mal ganz, ganz sicher gehen möchte. Ansonsten vielleicht auch noch in Richtung Philipp Lienhardt, Matthias Ginter geschielt, aber wenn ich einen Pick wählen müsste, Max Hergestein.
Ja, bisher sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge.
Absolut, hätte ich bis jetzt auch genauso gecallt. Dann kommen wir zum Player to Watch. Und da hätte ich auf jeden Fall wahrscheinlich vor der Episode wen anders gecallt, als du jetzt reinwerfen wirst.
Also, Player to Watch, ich habe Bock auf Yuito Suzuki. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe so Bock auf den. Stark. Also, ich habe es, glaube ich, in meinem Post da irgendwo reingeschrieben gehabt, das ist so ein Spieler, wenn ihr den habt mal spielen sehen, dann werden die Leute hoffentlich relativ schnell checken, hey, das ist kein Schlechter. Mhm. Also wenn er es wirklich schafft, das ist mit Bedingungen geknüpft, schafft er es, in die Startelf zu kommen, schafft er es auch wirklich, sich ins Spiel zu integrieren, schafft er es, seine Qualitäten auf den Platz zu bringen, dann kann das echt ein Player to Watch sein, der zwar aktuell, finde ich, nicht so günstig ist. Also es ist ein Gamble-Spieler für das, was er wert ist. Ich würde eher so ein bisschen die Finger von ihm lassen, weil er einfach noch ein Stück weit zu teuer ist für das, dass er Neuzugang ist und noch seine Position nicht zu 100% fest ist. Aber wenn wir jetzt mal rein Preis-Leistungs-Verhältnis gehen würden, Patrick Osterhage mit weitem Abstand. Stark. In Kombination mit Philipp Treu. Also die beiden sind für das, was sie wahrscheinlich an Spielzeit sehen werden, viel zu günstig. Und Philipp Treu, der steht aktuell bei einem Marktwert von 4,3 Millionen. Und wo haben wir denn hier? Patrick Osterhage, 4,9.
Ja.
Und wenn man mal bedenkt, welches Preissegment hast du eigentlich an Spielern, die diesen Marktwert besitzen, dann ist es schon, sind es die zwei Spieler für mich, die auf jeden Fall auch so von ihrer Rolle, die sie einnehmen werden und die Chance, wie gesetzt sie sind, auf jeden Fall Players to Watch.
Ja. Nach der Aufnahme bis jetzt, Anton, wen hättest du gecallt als Player to Watch?
Ich habe ihn bis jetzt im Artikel, den wir ja schon mal vorgeskriptet haben, ich habe ja Niklas Beste drin stehen gehabt, weil der natürlich mit Winter und viel Vorschusslorbeeren gekommen ist, nicht viel gesehen hat bisher und das jetzt eventuell jemand sein kann, der einfach im Verhältnis zur letzten Rückrunde stärker rauskommt. Aber ich finde jetzt mittlerweile auch nach dem Talk finde ich halt so, es sind viele sehr spannend und es ist die Frage, wer sich rauskristallisiert. Gerade nochmal der Punkt von wegen, ey, du hast zwei Spieler, die 30 Spiele die Saison schrubben und 5 Millionen kosten. Das ist für den Anfang, finde ich, super wertvoll und kann halt eben auch so ein Team, wenn du Budget für die Big Boys brauchst, kann es das auch tragen. Und außen, klar, Scherhan, Irie und sowas, das kann halt keiner sagen jetzt.
Ja. Um es nochmal kurz so runter zu handeln, also ein Osterhage und ein Treu, wir dürfen da jetzt nicht irgendwie erwarten, dass sie hier 80, 90er Schnitte machen werden. Ein Treu ist kein Offensivmonster, der wird dir keine 10 Assists in der Saison liefern. Osterhage hat ein bisschen Torgefahr, er kann da noch ein bisschen mehr machen, aber das ist kein Spieler, der dir Hochpunkte en masse im Mittelfeld kreieren wird. Dafür spielt Freiburg einfach einen anderen Fußball von der Philosophie her. Auf Beste zurückgegriffen, das könnte halt ein Spieler sein, der jetzt aktuell sehr günstig ist, der aber vielleicht in 12 Monaten das Dreifache wert ist, weil er so ein Stück weit die Scorer reinholt, die einen Dorn hinterlassen hat. Und wenn er es schafft, sich zu integrieren, Qualität haben wir schon jetzt lang genug drüber gesprochen, dann ist es ein super spannender Spieler, aber Konkurrenz ist da, kann man aktuell noch nicht 100% sagen, ja, wohin die Reise mit ihm führt.
Ich wäre tatsächlich nach dem Talk jetzt auch bei Beste gewesen, weil ich sagen muss, ich hatte echt Schande auf mein Haupt. Diese Perspektive mit Beste auf rechts geschoben hatte ich überhaupt nicht vorher. Ich dachte die ganze Zeit so, ja, also ich hatte eher noch auf dem Schirm, dass man, wenn das Matchup stimmt und du hast gesagt, Schuster stellt sich gerne auf den Gegner ein, dass man dann vielleicht mal sagt, einen super offensiven Linken hinter Grifo und du willst die Seite super stark machen nach vorne oder. Sogar das hatte ich eher auf dem Schirm, auch wenn es relativ absurd scheint, als Beste auf die rechte Seite rüberzuschieben. Mit der Perspektive, die du mir jetzt gegeben hast, wäre für mich tatsächlich Beste auch wirklich der Player to Watch, eben aus diesem Grund, den du gerade nochmal aufgegriffen hast. Die Upside ist einfach unfassbar bei ihm. Also bei Treu, Osterhage, du weißt, was du bekommst, die sind viel zu günstig dafür, das sind No-Brainer, keine Frage so. Und gerade für den Anfang sind das Players, die ihr auf jeden Fall auf eurer Watchlist haben solltet, aber so langfristig ist dann Beste, glaube ich, echt derjenige, also du hast es auch gerade gesagt, Anton, in Scherhand und Co., wenn die noch komplett durchbrechen sollten, dann ist es natürlich auch ein Szenario, dass da viel passiert. Aber ein Beste wäre auf jeden Fall jemand, wo ich jetzt sage, da könnt ihr den größten Riss mitmachen, wenn es aufgeht.
Ja, ich habe nur gerade gemerkt, ey, meine Takes beißen sich. Ich rede ein Beste in Player to Watch, ich rede ein Suzuki auf rechts, so irgendwas geht da nicht auf.
Ja, ja gut, aber ich meine, es ist ja bezeichnend dafür, dass wir die ganze Zeit auch drüber sprechen, es sind super viele Optionen, alles doppelt geil besetzt, wir werden abwarten müssen und gerade die letzten Tests eben im Blick haben. Dann letzter Spieler, vielleicht ein bisschen unangenehm jetzt für dich als Freiburger dann, Aber wer ist die Punktefalle? Wer ist viel zu teuer für das, was er dieses Jahr holen wird?
Ich gucke jetzt mal tatsächlich in die Marktwerte rein und filter sie mir nochmal auf. Aber man kann die Marktwerte ja schon so ein bisschen unterteilen. Man hat mit Grifo den absolut teuersten Spieler, aber er wird seinen Punkteschnitt über die Saison bringen. Also ja, es ist keine Punktefalle. Punktefalle, so ein bisschen die Innenverteidiger gewesen. Die waren sehr oft zu hochpreisig. Und auch wenn sie so ihren Schnitt zwischen 80 und 90 haben, es ist halt immer so ein bisschen... Also mein Argument war immer, es gibt günstigere Verteidiger für das, was sie an Punkten bringen. Und deswegen preis-leistungstechnisch Ginter, Lienhardt, auch wenn es geile Kicker sind, es sind halt nicht die besten Kickbase-Spieler unterm Strich.
Na, Ginter aktuell bei knapp 18,5, Lienhardt 12,6, ja, finde ich sogar noch in Ordnung. Aber bei Lienhardt war auch das letzte Jahr dieses Phänomen, dass der auf einmal angefangen hat zu steigen und nicht mehr aufgehört hat. Ich erinnere mich, dass Lienhardt irgendwann, ich check's jetzt nochmal, bevor ich hier Quatsch erzähle, kriege ich nicht so schnell hin, einen Lienhardt, der war letztes Jahr wirklich bei 18, 19 Millionen teilweise unterwegs. Mhm. Und das ist genau dieser Punkt, wo ich gesagt hätte, also einen Niklas Stark von Bremen, wenn der bei 8, 9, 10 Millionen unterwegs ist und gerade eine ordentliche Phase hat, dann macht er genau das Gleiche, was einen Lienhardt dir an Punkte-Output gibt. Deswegen finde ich einen sehr starken Take. So, ich hätte gedacht, dass du dich sehr schwer da tust, weil eigentlich so in Summe die Freiburger alle relativ ordentlich geranged sind, so aus meiner Sicht. Aber Innenverteidiger finde ich einen sehr guten Take bei Freiburg.
Gestern in Frankfurt hatten wir Nathaniel Brown.
Ja.
Weißt du, wie wir heute gefahren sind?
Nee.
Ich bin, ich habe mich auch schwer getan, jemanden konkret zu benennen. Deswegen habe ich gesagt, Neuzugänge, vorsichtig sein. Und bin da dankbaren Weg gegangen, aber habe niemanden, ich finde IV ist geil argumentiert und ist super stimmig auch mit, wenn man dann über Jungs wie Niklas Stark spricht. Und ich habe halt gedacht so, ey, du hast jetzt halt vier neue in, klar, die nicht teuer sind, aber wo du dir halt am Anfang auch die Finger verbrennen kannst, wenn du da irgendjemandem zu viel Vertrauen schenkst. Und habe deswegen gedacht so, ja, Neuzugänge, Irie, Scherhand, ich schaue erstmal zu, Matanovic, ich belief nicht komplett und overpay da 2-3 Millionen und wart erstmal ab und guck dann.
Ja, man weiß halt, was man bei Ginter und Lienhardt bekommt, aber gerade zu Beginn, ihr wisst es ja auch, das Geld muss gut investiert werden und wenn es wirklich günstigere Alternativen gibt, die nicht wirklich viel schlechter rein aus Kickbase-Punkte-Sicht sind, dann muss man da natürlich.
Ja. Bist du ein emotionaler Manager? Bist du auf Freiburgern drauf in der Saison oder schaust du schon, dass du deine Punkte zusammenbekommst?
Ich habe mich da schon tatsächlich besser distanzieren können, ja, unterm Strich. Also ich bin keiner, der sagt, ey, ich muss da meine 2-3 Spieler haben. Weil Freiburg-Spieler auch einfach, wenn sie gut gespielt haben, dann steigen die Marktwerte extrem, wie ihr es auch schon angesprochen habt. Und dann sind Freiburg-Spieler auch in der Preis-Leistung einfach manchmal nicht so ideal gewesen. Doan zum Beispiel, er ist jetzt dieses Jahr wirklich extrem gut gestiegen.
Ja.
Der war ja lange so in diesem 15 bis 20 Millionen, wo er auch einen sehr guten Effort hatte. Das war ein Spieler, den ich gerne in meinen Teams hatte. Aber wenn du es jetzt nochmal so ansprichst, Emotionalität, ich konnte es über die Jahre tatsächlich besser runterschmieren als
dann,
zu Beginn mal.
Und dann auch auf der anderen Seite, nicht so wie Janni, dass du da die Stuttgarter ausklammerst aus deinen Überlegungen.
Nee, also ich kann es jetzt so offen sagen, ich habe Maxi Mittelstädt, habe ich ganz lange in meinen Teams gehabt, gerade vorletztes Jahr, wo er seinen Durchbruch hatte. Also es tut dann weh, wenn du im Ausplatzblock stehst, du kriegst 5-0 auf die Mütze und deine Kickbase-Spieler, die ballern dir die Punkte um die Ohren.
Faust in Tasche.
Du kannst dich da nicht mehr freuen, das geht nicht, nee. Also ich hatte am 34. Spieltag, jetzt kann ich noch mal kurz sprechen, also Frankfurt gegen Freiburg, das war ja das Spiel um die Champions League und ich hatte, um wirklich noch irgendwas reißen zu können, habe ich mir Frankfurt eingepackt.
Okay, krass.
Also du musst dann halt einfach gucken, okay, ich konnte sie kriegen, ich konnte sie kaufen und dann hast du sie dir halt eingepackt und dann wusstest du, okay, eigentlich will ich das ja gar nicht, weil ich will die Champions League als Fan, aber
unbedingt.
Ja, deswegen so ein zwiegeteiltes Schwert. Man muss es irgendwie ablegen können, es geht nicht immer, aber
der größte Skill eines Kickbase-Managers, unemotional zu sein.
Es ist wichtig.
Definitiv.
Es ist wichtig so. Und Janni wird das auch nächstes Jahr wehtun, dass er Mainzer nicht spielt.
Ja, ich glaube, dieses Jahr tat es vielleicht sogar mehr weh bei
einzelnen. Das kann sein, aber also weißt du, die sind halt wieder da. Und das ist halt ein Team, um das du dich halt bringst.
Ja, Janni wird es auch wehtun, Lautra in der zweiten Liga spielen zu wollen.
Richtig.
Alles klar. Wir gehen weiter und kommen zu einer Art Schnellfragerunde. Jetzt kannst du einmal richtig durchschießen hier. Wir gehen den Kader von A bis Z durch. Du kannst gerne auch nochmal nach Marktwerten fragen. Die habe ich hier. Und du sagst einfach Take or Toss. Take für Spieler nehme ich, packe ich ein, Toss für lasse ich die Finger von. Wir starten in der Kiste. Atubolu.
Take.
Hut.
Loss.
Müller.
Loss.
Ginter.
Würde ich jetzt tatsächlich sagen, Take, wenn man ihn zugelost bekommt, aber über den Marktwert und so weiter haben wir vorhin schon gesprochen.
Günther.
Günther.
6,6 Millionen.
Stand jetzt eher Take. Er war schon deutlich teurer. Wenn er tatsächlich spielt, dann ist es ein günstiger Spieler, gerade zum Start.
Jung.
Loss.
Kübler.
Auch Loss.
Lienhardt.
Würde ich taken, auch weil er noch mal ein bisschen günstiger ist als Günther. Haben wir vorhin auch schon besprochen gehabt.
Makengo.
Er ist halt super, super günstig. Also zum Gamblen ist es auf jeden Fall ein Take. Aber langfristig muss man natürlich gucken, wann er seine Spielzeit bekommt.
Yes. Rosenfelder.
Stand jetzt mit der Verletzung auf jeden Fall ein Loss.
Treu.
Dickes Take, haben wir vorhin schon gesprochen. Sehr günstig. Wenn er sich etabliert, dann wird sein Marktwert auch ziemlich schnell in Richtung 8, 9 Millionen steigen.
Beste.
Take, aufgrund der Tatsache, was wir jetzt schon die letzten 60 Minuten besprochen haben.
Dingchi.
Auch ein Take, weil er tatsächlich noch relativ günstig ist vom Marktwert her.
2,7, ja.
Genau, also das, der Gamble ist halt einfach da. Wenn er die Nase irgendwie vorne hat über Beste, dann ist es auf jeden Fall ein Take.
Doan skippen wir, gehen mit Eggestein.
Habe ich jetzt tatsächlich mal auf einem Loss, tatsächlich aufgrund des Marktwertes. Aber wenn man jetzt darauf geht, einen Spieler zu haben, der sicher in der Startelf steht und den auch durchziehen kann, dann ist es auf jeden Fall ein Take. Aber langfristig gesehen, weil Eggestein keine Scorer abwirft und so weiter, wäre es eher ein Loss.
Eggestein und Asgiri, wen nimmst du mit?
Eggestein.
So.
Ja.
Wir machen weiter mit Grifo.
Take.
Höfler.
Loss.
Chiré.
Auch Loss. Ich bin froh, wenn er irgendwann mal wieder komplett gesund ist und ein Spiel, egal wo, macht. Also der hat so eine Leidenszeit hinter sich.
Fingers crossed. Das war auch ein geiler Baller. Ist ein geiler Baller. Absolut. Sorry. Mansami.
Oh, ich habe hier tatsächlich 50-50. Ich konnte mich bei ihm nicht so wirklich entscheiden. Aufgrund der Situation auf seiner Position eher ein Loss. Aber der kann ganz schnell wieder ein Take werden über die Saison.
Muslia.
Loss.
Osterhage.
Dickes Take, haben wir schon mal gesprochen gehabt.
Röhl.
Aktuell auch eher Loss aufgrund der Personaldichte auf seiner Position.
Suzuki.
Take.
Weißhaupt.
Loss.
Adamu.
Take. Viel zu günstig und die Upside, dass er einfach im Sturm spielen kann zu Beginn, ist einfach sehr, sehr hoch.
Gregoritsch.
Loss.
Höhler.
Aktuell auch ein Loss.
Irie.
Loss. Also etwas zu teuer tatsächlich aktuell.
Ja, Matanovic.
Der Marktwert bei Matanovic ist bei
3,96.
Also wenn man jetzt einfach mal den Vergleich mit Adamu zieht, dann würde ich einen Adamu definitiv taken über Matanovic zum aktuellen Zeitpunkt.
Philipp.
Loss.
Und last but not least, Derry Sherhand.
Sherhand ist tatsächlich noch teurer als Matanovic, oder?
5,4.
Ja, das ist krass. Aufgrund dessen, da Kifu vor ihm steht auf seiner Position und vorne ebenfalls sehr, sehr viele sind. Loss.
Yes. Und damit sind wir auch fast am Ende. Ich weiß nicht, Anton, falls du noch was hast, was du hier unbedingt reinwerfen möchtest, dann hak gerne nochmal ein, du nix, dann übergebe ich das Wort.
Ich habe ein, zwei Sachen noch. Erste Sache, das war jetzt wieder so viel, dass ich überlegt habe, sehen wir irgendjemanden von denen, über die wir gerade gesprochen haben, eventuell bei einem anderen Club Punkte sammeln? Gibt es noch eine Leihe, gibt es noch einen Verkauf? Wird ein Gregoritsch, ein Mansambi, ein Röhl, kriegen die ein Weißhaupt, kriegen die irgendwo anders in der Bundesliga oder zweiten Liga Minuten und bleiben Kickbase-relevant, aber nicht in Freiburg?
Also der Luxus bei Freiburg ist ja aktuell, dass man den Kader eigentlich fix zusammen hat. Man hat die Neuzugänge geholt und es wird wahrscheinlich auch nichts passieren, außer utopisches Angebot aus Verein Land XY, aber gehen wir nicht Stand von jetzt aus. Spieler wie Muslia, Gregoritsch, Philipp, Weißhaupt und Doan, klar, Doan geht zur SGE, da wurde ja schon im Frankfurt-Podcast drüber gesprochen. Aber gerade Spieler wie Muslia oder Gregoritsch oder auch Noah Weißhaupt, das sind drei Spieler, die könnten in der Bundesliga einen Abnehmer finden, je nachdem, wo sie landen. Also ein Kregal hätte ich in Hamburg zum Beispiel ziemlich gut gesehen, aber die haben sich jetzt mit Yusuf Paulsen verstärkt. Muslia wäre jetzt auch einer, der, da haben wir auch Offtake vor der Aufnahme schon gesprochen, bei so einem Verein, der im unteren Tabellendrittel hängt. Das ist ein spielstarker Spieler, also wenn der in einem richtigen Verein landet, in der Bundesliga, ich traue es dem zu, dass er da durchstarten kann. Und die Marktwerte sind ja quasi auf dem absoluten Minimum. Also wenn man da wirklich irgendwie mit einer Kaderbegrenzung, die ganz weit oben eingestellt ist oder gar keine besitzt, auch kein Teamlimit hat, dann kann das durchaus einer sein, wo man mal gamblen kann. Aber so ehrlich muss man sein, das sind jetzt auch Spieler, da würde es mich nicht wundern, wenn sie in der zweiten Liga landen. Muslia oder Weishaupt, jetzt vielleicht auch im Ausland tendenziell. Also der Gamble ist schon durchaus vorhanden.
Mhm. Ich habe gerade halt auch bei Mansambi und Röhl dran gedacht, ey, die haben so eine unglaubliche Qualität. Die müssen eigentlich irgendwo Minuten ihre sammeln. 25, 30 Saisonspiele machen, um wirklich den nächsten Schritt machen zu können. Und da ist irgendwie also alle beide werden es nicht machen dieses Jahr in Freiburg.
Langfristig sehr wahrscheinlich nicht. Also sie werden Jobsharing haben, aber wie du sagst, das wird dann auch im nächsten Sommer vor allem die Frage sein, weil die Spieler werden sich auch fragen, ich will meine Spielzeit, ich muss mich weiterentwickeln. Mhm. In diesem Jahr ist man auf jeden Fall noch safe, also beide werden nicht wechseln. Mansambi hat seinen Vertrag jetzt im Voraus verlängert, weil einfach der Vertrag seiner Leistung, die er letztes Jahr hatte, noch etwas zu niedrig gewesen ist. Röhl, der wird auf jeden Fall erstmal bleiben. Er war jetzt auch viel verletzt. Er muss sich einfach wieder ranarbeiten. Sonst wäre da ein Wechsel. England war ja auch sehr oft bei ihm im Gespräch. Deswegen, für ihn ist wichtig, erstmal wieder komplett gesund zu bleiben und sich einfach ranzutasten. Mansambi gucken, dass er nicht seine Bodenhaftung verliert und halt trotzdem es schafft, diesen nächsten Schritt zu machen, im Kader zu bleiben. Und nächsten Sommer wird man wahrscheinlich über die zwei vielleicht sprechen, ob es da eine Leihe gibt.
Benchar Gladbach schon ein Zehner für nächstes Jahr? Oder würden die sich über eine Laie freuen?
Ich sag da nichts zu. Morgen sind wir in Gladbach, dann wird da lang und breit darüber diskutiert.
So.
Kevin Stöger.
Zum Beispiel. Wir werden sehen.
Last but not least, persönliche Einschätzung. Wie geht die Saison zu Ende? Platzierung, Europa League, DFB-Pokal, Rundumschlag. Wo landet ihr?
Welche Antwort willst du jetzt hören? Die realistische Einschätzung, die man so als Fan erwartet oder die man in Freiburg immer?
Triple wird es nicht werden, deswegen gib uns gerne die realistische Einschätzung.
Also früher hat man mal gesagt, wenn man nicht absteigt, ist die Saison.
Das war aber wirklich früher.
Das
zählt nicht mehr, das ist outdated.
Ja, aber da hast du hier in Freiburg immer noch sehr viele Diskussionen, weil man sehr oft sagt, hey, verliert mal nicht die Bodenhaftung, ihr wisst, wo wir herkommen. Aber inzwischen, das ist auch diese Schwierigkeit, man ist so schnell einfach so stark gestiegen, auch in den Erfolgen, in der Erwartungshaltung, dass man inzwischen das einfach nicht mehr so einfach salopp sagen kann.
Ja, aber ich denke,
man ist sportlich einfach
safe, aber ich glaube, man darf doch Saisonziele auch mal verfehlen. Also wenn du Platz 6 bis 9 ausruft und am Ende aus Gründen XY auf Platz 11 landest, so what, dann ist es halt so. Aber ich glaube schon, dass man einfach weit weg davon ist, zu sagen, Platz 14 geben wir am Anfang aus.
Ich glaube, bei Freiburg ist man tatsächlich über Platz 14, wenn man es wirtschaftlich auch sieht. Man steht halt auch einfach nicht mehr so als kleiner Verein da. Mhm. Man hat ein neues Stadion gebaut, das ist nahezu immer ausverkauft. Man hat inzwischen auch die Lage, mal so 32 Millionen hinzulegen, ohne dass man jemanden so groß verkauft hat. Jetzt ist zwar Sedilia erstmal verkauft, aber das hat man ja alles gemacht, ohne dass man weiß, kriegt man Doan wirklich für das Geld verkauft. Also man steht halt in jeglicher Hinsicht so gut da, dass man halt zu Recht sagen kann, hey, wenn es gut läuft, wenn vielleicht ein, zwei Vereine oben so ein bisschen straucheln, wie es die letzten Jahre gewesen ist, dann ist halt so der Blick auf Europa League, Conference League nicht unmöglich, wenn man es schafft, konstant seine Spiele auch gegen die unteren Tabellenmannschaften zu gewinnen. Und realistisch, wenn jetzt da wirklich alle Teams on fire sind da oben, dann ist da so ein Platz 8, 9, 10, je nachdem, wie eng dann das Mittelfeld ausfällt, absolut in Ordnung. Und da spiegelt sich das dann auch so ein bisschen mit den Kickbase-Punkten wieder, wie du es auch vorher mal gesagt hast, im Mittelfeld. Deshalb realistisch gesehen, Mittelfeldplatz, wenn es richtig gut läuft, ist vielleicht das vierte Mal in 5 Jahren Europa drin.
Also du sagst Platz 8, 9, 10 wird's oder wie?
Realistisch betrachtet, ja.
Okay, mit Europa League.
Man muss halt immer bedenken, letztes Jahr hat man keine Europa League gespielt und dieses Jahr spielt man das halt wieder. Man weiß halt auch nicht, wie verkraftet das die Mannschaft.
Ja,
also da wird es auch mal eine Phase geben, wo man einfach wenig Punkte holt. Und deshalb 8, 9, 10 ist absolut realistisch.
Ich habe Platz 6 bis 9 ausgerufen.
Ich habe das Gefühl, du hältst dich immer noch sehr bedeckt. Einmal Final Call jetzt, persönliches Gefühl. Ein Tabellenplatz.
Boah, einer ist schon Boys.
Also, wenn du den hittest, dann bist du hier Next Level unterwegs. Aber einfach mal persönliches Gefühl jetzt, wo landen wir am Ende? Ohne wenn super läuft oder realistische Einschätzung.
Platz 7.
Sehr gut. Den nehme ich und das halte ich auch für ein ambitioniertes, realistisches Ziel.
Was sagst du?
Ich wäre auch irgendwo in der Range unterwegs gewesen. Also wenn ich mich jetzt auf einen Platz festlegen müsste, würde ich mit diesem dieses Jahr Doppelbelastung oder Dreifachbelastung potenziell zur 8 tendieren wahrscheinlich. Wäre vor der Aufnahme jetzt auch bei der 7 gewesen.
Wenn 6 bis 9 mit 4 Plätzen zu großer Korridor ist, dann würde ich mich auch mit auf die 8 setzen.
Ja, ja, ist doch gut. Beifahrer. Platz 7 bis 8 nehmen wir so mit. Und ich glaube, damit haben wir ein sehr umfangreiches, eine sehr umfangreiche Aufnahme heute zu Freiburg gehabt, wo auf jeden Fall auch ein paar Insights dabei waren, die mich deutlich weitergebracht haben jetzt nochmal vor meinen Ligenstarts. Und wir hoffen natürlich euch da draußen auch. Mirko, an dich auf jeden Fall großen Dank. Also allein mit der Vorbereitung und allem drum und dran hätten Anton und ich hier auch ein kleines Nickerchen in der Zeit machen können. Also sehr, sehr wertvoller Input für alle, die sich das anhören werden. Danke dafür. Und dann, Anton, verabschiede du dich gerne noch und dann würde ich sagen, gehören Mirko die letzten Worte.
Yes, ich wollte nämlich gerade auch sagen, ich fand es überragend und sehr angenehm, hier auch in drei Konstellationen mal zu quatschen. Und falls du noch irgendwie eine Breitseite hast und deiner Liga was mitgeben willst, sagen willst, wann es da losgeht und wer sich da in Acht nehmen muss, dann gehört die Bühne jetzt dir.
Nee, man ist ja in Freiburg immer so ein bisschen bodenständig, deswegen teile ich da jetzt
nicht aus. Der Understatement-Club.
Richtig, richtig. Nee, das ist das Mentalement, was wir so im Südbahn haben. Bodenständig, deswegen gibt es da jetzt kein Front gegen meine Liga, auch wenn ich da letztes Jahr nicht gewonnen habe, aber mal schauen, was dieses Jahr wird. Schlussendlich, danke an euch, war eine geile Sache, Dreierkonstellation, glaube ich auch sehr gut zum Anhören, immer wieder gerne. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen.
Sehr gut, das nehmen wir genauso, hören und sehen uns dann nächstes Jahr hier in Schruns vor Ort wieder und in der Zwischenzeit gibt's auf jeden Fall den ein oder anderen Schinken von dir noch bei Discord. Wir hören uns dann später nochmal mit ein paar Eindrücken, die wir in der zweiten Einheit heute Nachmittag sammeln und dann geht's morgen aus Rottach-Egern mit der Borussia aus Mönchengladbach weiter. So, Anton, das zweite Training des Tages steht in den Büchern. Wir haben nochmal einige Eindrücke gesammelt, so richtig viel verändert hat sich aber nicht bezüglich der einzelnen Spieler, oder?
Nee, gar nicht. Ey, wir haben es jetzt 18.21 Uhr, stehen nach dem Training auf dem Parkplatz und schieben hier noch die letzten Eindrücke, bevor es nach Rottach-Egern zu Gladbach geht nach. Und wie du es gesagt hast, eigentlich so, wie wir es besprochen, so, wie wir es erwartet haben. Wir haben Nen Suzuki technisch stark gesehen. Ich würde den Eindruck von wegen, dass er schon relativ teuer ist jetzt, würde ich sogar revidieren. Also ich würde mich gerade schon trauen, auf Suzuki mit 10, 12 Millionen, die er gerade wert ist, auf jeden Fall drauf zu gehen. Weil wenn er im Endeffekt die Planstelle für die Saison fix hat, dann ist das ein Spieler, der gerade sogar verhältnismäßig fast sogar günstig ist. Klar, Rotation wird kommen und so weiter. Aber ich glaube, dass du, wenn du den nicht ins Bodenlose overpayst, damit auf jeden Fall auch in der Saison recht viel Spaß haben könntest.
Ja, und da müssen wir auch echt sagen, also das war ja heute Mittag noch eine große Diskussion zwischen euch beiden. Heute in den Passspiel-Turnierformen, die wir gesehen haben, sah es schon sehr nach der Zehnerposition tatsächlich aus, oder?
Es sah krass danach aus und Mirko hat gute Argumente geliefert, du bist convinced und so. Ich glaub's erst, wenn ich sehe.
Okay, fair. Ja, ich dachte, wir hätten es genug gesehen jetzt.
Ja, aber ihr habt sehr, sehr sicher recht, aber trotzdem war, weiß nicht, in meinem Kopf war das anders, deswegen.
Ja, ich verstehe es. Und er ist auch ein, also so ein, wie sagt man, ein Phänotyp einfach, der ja eigentlich auch wirklich so ein Prototyp-Außenspieler ist. Also wir werden sehen, aber ja, die Tendenz ist schon relativ klar. Vielleicht ganz kurz auch inhaltlich, also Training heute Nachmittag, am Anfang ein paar Passformen, ein bisschen an die Kugel gekommen. Danach haben wir ein, zwei Spielformen gesehen. Alles auf relativ kleinem Feld auch noch, wo jetzt nicht in ganzer Elf oder sowas trainiert wurde. Also da sind sie noch relativ am Anfang, würde ich behaupten. Hinterher gab es dann noch eine kleine Turnierform. Vorher kurz 1-2-1 gegen 1 Geschichten und genau in der Turnierform. 1-2 ein bisschen auffälliger, 1-2 ein bisschen weniger auffällig, aber nichts, wo ich jetzt sage oder wo wir jetzt, glaube ich, sagen, ey, da müssen wir völlig aus der Haut hier fahren, weil wir irgendwie ganz wilde Eindrücke noch bekommen haben. Vielleicht ganz kurz, weil ich gerade gesagt habe, 1 gegen 1 noch ein paar. Wer für mich relativ zielstrebig wirkte und von den Neuzugängen tatsächlich den, ja, ich würde fast sagen, den besten Eindruck heute gemacht hat, einfach nur, weil er 2-3 Aktionen hatte, die auffällig waren, war Derry Sherhand. Also ich bin nach wie vor auf jeden Fall dabei, dass er es super schwer haben wird auf der linken Bahn, ist auch jetzt über die linke Flanke gekommen, also der wird dahinter Grifo eingeplant sein, der weiterhin natürlich hier das absolute, wie sagt man, das absolute...
Der Platzhirsch ist.
Der Platzhirsch ist, das habe ich gesucht, danke. Aber trotzdem, Sherhand, gute Anlagen, gut zielstrebig unterwegs gewesen, wird sicherlich seine Minuten bekommen, oder?
Ja, also wenn du in der 70. hinten liegst dann und nochmal Turbo bringen musst, dann wirst du ihn bringen.
Yes. Ansonsten haben wir auch gesagt, wir haben eigentlich nur noch so 2, 3 Personalien, über die wir jetzt nochmal kurz sprechen würden nach dem Training. Ganz kurz, Jan-Niklas Beste, wir haben es auch in der Story einmal gecovert, kurz, ist weiterhin individuell unterwegs gewesen. Wir haben da 1, 2 Gespräche mitbekommen, wo es hieß so, yo, heute nochmal kurz ein bisschen angezogene Handbremse und so. Also sieht ganz danach aus, als ob der morgen, übermorgen dann wieder dabei ist. Nichts Wildes, hat die Runden gedreht. Also da alles fein, braucht ihr euch keine großen Sorgen machen. Das wird in 1, 2 Tagen wieder sein, wieder gut sein. Und ansonsten eine Diskussion, die wir ja jetzt über den ganzen Tag so 1, 2 Mal geführt haben, Anton, wovon du nicht so richtig loskommst. Mansambi, kranker Wühler, geil am Ball, Riesenpotenzial und Röhl sind 2 Spieler, die Zeiten bekommen müssen und hier wird's schwer.
Die sind zu gut, um nicht zu spielen. Ja, also Mansambi hat in dem Abschlussspiel in der Spielform, in der Turnierform nochmal eine Bude gemacht, wie der irgendwie sich durch 2 durchwuselt, den Ball da leicht anchippt, hinterhergeht und dann das Ding eiskalt einschiebt. Also ich bin schon sehr überzeugt von der Qualität oder von den Qualitäten, die beide vorne und auf der 10 und so mitbringen. Und ich finde, die müssen Minuten bekommen. Und dass beide hier Minuten bekommen, halte ich für extrem schwierig. Deswegen fände ich das Geilste wirklich, wenn einer von beiden ausgeliehen wird, wahrscheinlich da sogar eher Mansambi und Röhl, den du hier schon 3 Jahre immer wieder auf das Comeback, auf den Durchbruch geschoben hast, dass du das ja wirklich schaffst. Und ich glaube aber schon, dass für beide sinnvoll wäre, Minuten zu bekommen. Im Endeffekt wissen wir aber auch nicht, ey, wenn Freiburg die Rotation so vorsieht, dass du mit Euroleague, DFB-Pokal und Bundesliga allen Minuten geben kannst, dann soll es auch so sein. Dann bin ich letzter, der irgendwas gegen sagt, aber ich fände es geil, wenn beide Minuten bekommen.
Ja, mein Gefühl sagt mir auch tatsächlich, dass beide zu sehr schon so der Unterschiedsspieler sein können, dass man sie wirklich irgendwie unter die Leute bringen und woanders parken möchte. Also ich glaube, die hast du schon beide sehr, sehr gerne in deinen Reihen weiterhin und deswegen sagt mir mein Bauchgefühl, dass auch beide bleiben werden. Dann läuft es natürlich darauf hinaus, dass alle Kickbase-Manager und Managerinnen da eine ganz, ganz harte Zeit erstmal vor sich haben, wenn man irgendeinen dieser 10er-Kandidaten bei sich in der Truppe hat, weil dann wird es richtig eng. Aber ich glaube, damit haben wir ja die Jungs dann auch nochmal eingeordnet. Und das wäre es tatsächlich, Anton. Also ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber ansonsten Freiburg damit für mich runtergehandelt. Wir können vielleicht nochmal ganz kurz über das Anfangsprogramm in der Liga reden. Das haben wir heute Mittag so ein bisschen geskippt und das sieht zu Beginn ja auch sehr interessant aus, ne?
Das sieht richtig interessant aus und du fängst gleich mal an mit dem FC Augsburg. Zu Hause, klar, bei Augsburg weißt du nicht, was du bekommst, aber im Endeffekt zu Hause hast du immer den Anspruch, als Freiburg so ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube auch, dass Augsburg an sich mit Sandro Wagner nach vorne spielen möchte und dann eventuell mit den schnellen Spielern über außen auch Möglichkeiten hast, da auf jeden Fall in der Tiefe was zu bewegen. Dann 2. Spiel in Köln, Aufsteiger, musst du eigentlich auch aufspielen, musst du die Rohpunkte mitnehmen. Das heißt, für die ersten beiden Spieltage vor der ersten Länderspielpause finde ich Freiburg auf jeden Fall sehr interessant. Dann sind die folgenden Spiele gegen Stuttgart zu Hause, in Bremen, gegen Hoffenheim und gegen Gladbach. Dann kommt die 2. Pause nach dem 6. Spieltag. Bis zum 6. Spieltag, finde ich, kann man Freiburger in der Frühphase der Kickbase-Saison auf jeden Fall halten. Danach kommen Frankfurt, Leverkusen und da würde ich mir ehrlich gesagt überlegen, in der 2. Länderspielpause spätestens zu gucken, auf ein anderes Team mit einem aktuell günstigeren Matchup und Spielplan zu gehen.
Top. Nehmen wir so mit. Anton, hast du noch was du loswerden möchtest?
Meine letzten Worte. Mein schönster Moment während dem Training war, als Matze Ginter den einen Ball im Abschlussspiel so unfassbar gut in den Giebel gehängt hat.
Und auch völlig Humor und völlig regungslos das einfach abgenickt hat, als würde es hier jeden Tag passieren.
Richtig.
Stark. Freunde, damit haben wir es. Nochmal ein kleiner Abriss vom Training. Ja, wie gesagt, nicht mehr allzu viel Neues, aber das wollten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und dann hören wir uns, wie jetzt schon 2, 3 Mal gesagt, morgen wieder aus Rottach-Egern mit frischen Eindrücken vom Test der Gladbacher.
So ist es.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.